Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Eine wundervolle Welt der Magie und der Action erwartet euch bei Anime, dem neuen Produkt. Diese Antwort ist noch viel schlimmer als die erste, die ich heute hatte. Warum setzt mein Hirn heute die ganze Zeit aus, wenn ich auf Aufnahme drücke?
Also ich fand die erste ehrlicherweise gut, allerdings ist die jetzt im Äther. Wobei, nee, die Streamaufzeichnung gibt's ja, da könnt ihr nochmal nachgucken. Herzlich willkommen zum Nana One Anime Podcast Nummer, boah, Alter, ich hab so 6. Gar keine Ahnung.
Ach so, 6. Warte mal, also wenn wir durchzählen, ist das heute die 392, ich bin dumm.
Ja, oder willkommen. 394, wir wissen es selber gerade noch nicht.
Ja. Willkommen zu dieser wunderbaren 2012er Stammbesetzung hier in diesem Podcast. Heute nur mit Mitch und mir. Einfach mal klassisch. Heute ist.
Absolut.
Wir haben uns dieses neue Produkt ausgedacht: Nana One Livestream Classic. Das ist quasi die Erfahrung von damals, nur heute.
Ja.
Nochmal.
Ja, besser.
Und wir bewerten auch wie damals. Also so. Ja,
besser als Retail. Und genau. Ich denke, wir sollten
Nana One Stream Retail ist shit. Wir machen jetzt Nana One Stream Classic. Wir geben auch, wenn jetzt nochmal ein Sword Art Online kommen würde, würden wir dem auch wieder eine 8 von 10 geben.
Haben wir damals eine 8 von 10? Bitte nicht.
Haben wir.
Scheiße, haben wir shit
beide
gehabt.
Wir beide.
Oh nein.
Okay. Das wird mir immer noch regelmäßig vorgehalten. Dir nicht, du bist da aus dem Schneider, aber ich muss mir das immer mal ab und zu nochmal anhören.
Geil, sehr geil. Auch von mir. Aber da können wir auch wieder den Anime Hiro no Kakera, weißt du,
wegen Kacke.
Ja, den Gag habe ich, glaube ich, jetzt schon so häufig gebracht, aber der wird nicht alt. Der wird, Oh mein Gott, ich fühle mich schmutzig.
Wir hatten ja mal irgendwann diese Idee, hey komm, lass nochmal alle Anime vom ersten Podcast nochmal gucken, wie wir die jetzt bewerten würden. Und dann haben wir geschaut, was da lief und dann festgestellt, nein, das sollten wir vielleicht nicht tun, weil... Nein. Das nicht so angenehm aussieht.
Wobei ich immer noch den großen Wunsch habe, Polarbär-Café zu schauen, um ehrlich zu sein. Der war gut,
glaube ich. Hält dich niemand davon ab, glaube ich. Ich glaube, der streamt immer noch auf Crunchyroll.
Was?
Ich glaube ja, oder? Ist der nicht auf Crunchyroll?
Ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Crunchyroll! Ach, die ganzen Bums muss ich ja heute nachmachen. Ach, meine Güte. Yep.
Polarbär-Café. Ja, hier, Polarbär-Café ist auf Crunchyroll. 50 Folgen, geil. Kannst du die reinballern.
Mega. Mit oder ohne Synchro?
Mit englischen Untertiteln nur.
Ach, schade.
Nicht mal deutsche.
Das ist dünne.
Ja, ich glaube, wir können direkt zum ersten Anime jetzt durchgehen, weil ich glaube, es gibt keine krassen Anime-News, über die wir uns unterhalten könnten. Oder Mitch, hast du irgendwelche krassen Anime-News, die du den Leuten mitteilen möchtest?
Da müsste ich jetzt mal ganz kurz in meinem Hirn... nein. Okay. Also, ob ich Ahnung von Anime-News hätte, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, hätte ja sein können, irgendwie ein neues Pokémon, irgendwas.
Ich habe tatsächlich heute, das ist kein Scheiß, das ist wirklich kein Witz, nein, ich hab ein Pokémon-Video tatsächlich geschaut, wo es um die Unterschiede des ersten Pokémon-Films ging, und zwar, dass die da ganz viel am Skript gearbeitet haben, um das zu veramerikanisieren und einen ganz klaren Bösewicht und aus Mewtwo zu machen gegenüber den ganz klaren Helden, nämlich Ash und seine Bande quasi. Und ja, das ist wohl ein Ding gewesen. Und da kommt dann eben ganz viel, ach, keine Ahnung, schaut es euch
so, an. Im Japanischen ist es wohl
im Japanischen
so morally gray oder so irgendwie?
Ja, also, tatsächlich. Ja, es gibt wohl, da hat er in dem Video erzählt, dass es ein Problem damit gab, dass es nicht klar war, wo die Leute sich, zu wem die sich positionieren sollen. So ein bisschen wie Prinzessin Mononoke mich damals gekillt hat, weil ich einfach alle Sachen, alle Positionen verstanden habe und mich zu niemanden hinzufügen könnte. Und das haben die damals gedacht, dass das für die Kinder zu doll ist. Und deswegen mussten sie es halt eben schwarz und weiß machen, so ein bisschen. Hm. Ja, also aber die Japaner haben wohl...
auch direkt darauf vorzubereiten, irgendwie gegen die Ausländer zu sein.
Genau. Das ist es halt. Ja, genau, irgendwie sowas in diese Richtung war das. Aber wenn Tohu-Fan auch gerade sagt, dass das Video hatte bei YouTube jetzt auch gesehen erst, siehste, erzähle ich noch nicht schon mal Quatsch, das ist glaube ich erst 3 Tage alt oder
so. Ich habe voll gedacht, du hättest dir das ausgedacht gerade eben, dass dieses Video existiert. Danke,
dein Ernst jetzt?
Haben wir diese Bestätigung im Chat jetzt gerade, dass es wirklich existiert. Mm-hmm. Nein, natürlich habe ich, hä, warum, ah.
Also ich dachte nicht, vielleicht denkst du, dass ich jetzt mittlerweile auch zur Lügenpresse gehöre. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesprochen, mein Freund. Wer weiß, wo ich in welche Richtung. Ich habe tatsächlich demnächst Kontakt zum MDR. Ich sag's dir. Das stimmt tatsächlich, aber das erzähle ich dir. Aber das erzähle ich dir dann im Auto.
Ich habe Angst.
Es werden Dinge passieren.
Wir befinden uns bei dieser Aufnahme übrigens gerade wenige Tage vor der Sachsen-Landtagswahl. Wir sind gerade so ein bisschen on the edge irgendwie. Wir zittern am ganzen Leib. Also von daher, bitte seht es uns nach, wenn dieser Podcast heute möglicherweise ja, ein bisschen qualitativ minderwertig.
Aber der kommt doch garantiert wesentlich später. Der kommt
wesentlich später raus. Also ich bin zwar jetzt echt so langsam fast am Aufholen, aber also es ist immer noch, ich habe noch mit diesem Podcast dann 2 Podcasts noch zu schneiden. Aber das ist schon mal besser als die 8 Podcasts, die ich anfangs zu schneiden hatte. Also es geht voran. Es geht voran. Wir sind fast wieder aktuell.
Fast aktuell. Stark.
Ja. Finde ich auch fantastisch. Und ich denke, wir werden dann auch aktuell sein, weil nächste Woche nehmen wir ja keinen Podcast auf. Das heißt, ich habe ein bisschen Luft. Das ist sehr schön. Anyway, wir können loslegen mit Anime. Und zwar ist der erste, den wir heute schauen, Nitengo Jigen no Ririsa im internationalen Titel 2.5 Dimensional Seduction. Lizenziert von ADN.
ADN.
Nein.
Okay, nein. Sorry.
ADN ist wie Audi früher, das weißt du ja noch.
ADN.
Genau. Und von Animoon, die zeigen das bei Crunchyroll.
Animoon. Nein?
Du brauchst bloß Crunchyroll zu sagen.
Animoon. So?
Crunchyroll.
Crunchyroll, ich bin verwirrt, hör auf damit. Was soll das?
Ja, wie gesagt, der läuft bei ADN und Crunchyroll. Und bei Crunchyroll so. Über Animoon. Aber für Animoon brauchen wir keinen Jingle, das ist ja keine Streaming-Plattform.
Verstehst Alter, du? Das kennt
da, mich ja da komplett. Da ist ein System ist dahinter.
Okay.
Ist okay.
Du das System
das. Mitch, ist das. Ich glaube an dich, du schaffst es noch. Im Laufe der Sendung kommst du da rein.
Absolut, ich freue mich drauf.
Eine Manga-Adaption von JC Stuff, die hatten wir letzte Season mit Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers und letztes Jahr unter anderem mit Reign of the Seven Spellblades. Der Manga läuft seit 2019 im Shonen Jump Plus Online-Magazin. Als Regisseur haben wir Okamoto Hideki, der Regisseur von Konohana Kitan und Manaria Friends, und im Charakterdesign haben wir Shitaya Tomoyuki, der Charakterdesigner von Food Wars und Oshibudo. Hier wäre es jetzt eigentlich interessant gewesen, Endo dabei zu haben, der heute leider unpässlich ist. Denn Endo hat sich im Vorfeld super über diesen Anime, über die Existenz von diesem Anime aufgeregt, obwohl er davon noch nichts gesehen hat. Da durfte ich letztens eine Diskussion beiwohnen zwischen ihm und Nino. Den kennen jetzt die Podcast-ZuhörerInnen nicht, aber
vom Retro-Stream, Hören sagen, oder?
Vom Retro-Stream kennt man Nino eventuell. Da war er ein paar Mal dabei bei uns. Als Gastmod. Die haben sich ein bisschen gebieft über das Ding. So, Nino ist ja auch jetzt Redakteur bei ADN, hat entsprechend die Serie schon bis zum aktuellen Stand geschaut und meint so, ja, das ist eigentlich eine liebevolle Darstellung der Cosplay-Szene. Ist gar nicht so krass edgy, wie das in Folge 1 und so insgesamt so vom Promotion-Material her so den Eindruck macht, sondern ist eher so auf Cosplay-Freundschaften und so aus. Und Endo hat da voll dagegen gehalten, er hat eigentlich gar nichts davon gesehen, er wollte eigentlich jetzt heute diese Aufnahme mal nutzen, um sich tatsächlich mal fortzubilden zu diesem Titel. Und hat gesagt, naja, das ist halt schon, ihn kotzt das schon an, dass die ganze Promotion so auf Edgy-Titel bei diesem Ding aus ist und dass das so ein bisschen Mittelfinger zeigt gegenüber der Cosplay-Szene ist, die eigentlich nicht darauf aus ist, dass sich Mädels irgendwie erotisch anziehen, um Boner hervorzulocken, sondern dass man Cosplay nun mal eigentlich mit einem anderen Mindset macht. Üblicherweise gibt es natürlich Ausnahmen und das ist auch gar nicht schlimm, aber dass es beim Cosplay ja darum geht, in andere Rollen zu schlüpfen und sich auszuleben, so in Sachen Kreativität und so. Und auf ihn dieser Anime zumindest so wirkte, als vom Promotion-Material her, als wäre so das komplette Gegenteil. Wir gucken mal rein, wie es auf uns wirkt, und dann können wir Enduja Diskussionsmaterial liefern.
Wir können ihn das ja dann einfach, er kann dann ja irgendwas noch aufnehmen, und das schneiden wir dann hinter diesen Take. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht,
weil ich viel zu faul dafür sein
werde. Absolut.
Gut, wir schauen mal rein. Auf geht's.
Gabby?
Ja?
Kannst du bitte mein Fotograf sein?
Nein, ich hab keine Finger.
Was? Ja, vielen Dank dafür, dass du das jetzt verkackt hast.
Ich weiß noch, du hast mich nicht gebrieft. Ich wusste nicht, was ich tun soll jetzt so gerade, was du erwartet hast von mir.
Ich hab keine Finger.
Ich möchte
ja sagen sollen, oder?
Ich möchte mich als T-Rex. Ja, natürlich hättest du ja sagen sollen.
Ach so,
ich möchte, okay. Ich möchte bitte mich als T-Rex verkleiden. Kannst du mich bitte.
Irgendwann wird das mein Therapeut alles nicht mehr.
Vor allen Dingen wird er dann auch seine Psychosen erben. Das ist ja das Problem an der Geschichte.
Ja. Dann erzähle ich euch mal, worum es geht. Es geht nämlich um Martin. Martin ist Incel, der sagt, Frauen sind scheiße, können sich ficken. Alle Schlampen außer Mutti. Er mag nur 2D. 2D ist sein Ein und Alles. Er ist ein richtig großer Otaku und ballert sich den ganzen Tag nur so komische Cartoons aus Japan rein. Und die entsprechenden Spiele dazu und wichst sich ein auf Hentai. Das sind so Cartoon-Pornos, wer das nicht kennt.
Wie gut, dass du das nochmal erklärt hast.
Das muss man ja manchmal erklären. Wir haben auch manchmal so neue Zuhörer, die das noch nicht kennen, die man erstmal einführen muss. Hier.
Aber auch nur Zuhörer. Zuhörerinnen kennen das natürlich.
Die wissen das natürlich, ja. Denn das ist auch schon das Stichwort. In seinem Manga-Club, in dem er alleine ist in der Schule, platzt plötzlich eines Tages die Renate rein. Und die Renate sagt, Brudi, ich will in den Manga-Club. Ich mag auch diese Mangas. Und er denkt sich nur so, boah, nee, ey, das ist ein Mädchen, die sieht voll normihaft aus, ey, als ob die hier reinpasst. Außerdem sind Frauen ja eh alle Kacke, haben wir ja schon mal gesagt, ne? Und stellt sich aber heraus, Renate ist mindestens genauso Hardcore-Otaku wie er und hat zusätzlich noch ein großes Hobby, nämlich ihre Cosplay-Leidenschaft, die, naja, schon eher so fast als Erotik-Cosplay-Leidenschaft zu bezeichnen wäre. Und so ist es ihre Leidenschaft, sich einfach in leicht bekleidete Outfits reinzuwerfen. Und sie möchte nun, dass Martin ihr Fotograf wird und sie geschickt in Szene setzt, indem er am helllichten Tag mit Blitzlicht fotografiert. Und
mit dem Smartphone.
Ja, seinen Aufnahmetest hat sie damit bestanden, denn sie hat wirklich mega krasses Otaku-Wissen, und so hat er jetzt einen neuen Nerd-Bro. Denn
die ist halt voll in der Lore drin.
Er ist ja nur an 2D-Frauen interessiert. Entsprechend hat sie natürlich keine Chance bei ihm. Aber nach einer Folge ist sie jetzt schon sein Bro, sozusagen. Und so startet eine wunderbare Bromance mit zwei Bros, die einfach nur zusammen zocken.
Denkt ihr, aber da gibt's natürlich noch den Plot-Twist. Ja.
Ich glaube, es gibt keinen Plot-Twist, weil ich habe gerade auf die Relationship-Charts auf AniDB geschaut und da ist tatsächlich kein Romance drin zwischen den beiden.
Was?
Ja, ich glaube.
Bleibt mir ja fast nicht
vor. Eine Bromance. Ich glaube, es bleibt tatsächlich eine Bromance.
Das fände ich ja sogar fast noch erfrischend, ehrlich gesagt. Das fände ich ja wirklich irgendwie ganz cool. Wenn das tatsächlich, also ich meine, sie ist natürlich wahnsinnig naiv, ne? Sie sieht ihn halt überhaupt nicht so nach dem Motto, hey, du bist ein Junge, das, was ich hier gerade
okay,
tue,
mich vor Spoiler, dir aufzuziehen. Es ist keine Romance auf beiden Seiten angezeigt. Es ist eine Interesse von ihrer Seite aus drinne. Aber bei ihm ist nichts eingetragen. Das heißt, er scheint als Charakter so aufgebaut zu sein, dass er tatsächlich nur Interesse an Bros hat irgendwie. Also damit meine ich nicht, dass er Cox möchte, aber dass er sie als Bro sieht irgendwie so. Und das wird zumindest auch in der ersten Folge so ein bisschen so dargestellt, aber kann sie natürlich noch in alle Richtungen.
Friendzoned?
Sie wird quasi? Friendzoned quasi, ja. Aber ja, in erster Linie scheint es ja auch, wie auch gerade im Chat geschrieben wird, ums Thema Cosplay zu gehen und auch um Cosplay-Freundschaften. Das bringt dann die erste Folge noch nicht so gut rüber. Ich verstehe, warum die erste Folge so ist, wie sie ist. Ist im effektiv Marketing. Ich hatte auch im japanischen Wikipedia-Artikel stand auch drin, dass die Autorin, glaube ich, ursprünglich einfach nur irgendwie einen kurzen Manga über Erotik-Cosplay machen wollte. Und dann kam der so gut an, dass sie dann später irgendwie sowas wie eine ernsthafte Story über das Thema Cosplay-Leidenschaft eingebaut hat, wo sie sich tatsächlich auch von Cosplayerinnen beraten lassen hat, um das Thema akkurat rüberzubringen. Hätte man dann vielleicht für den Anime ein bisschen am Anfang anpassen sollen, um das in die richtige Richtung zu drücken, weil so ist es nun mal jetzt auch wirklich so. Animoon bewirbt den Titel jetzt, die bringen den ja auch auf Blu-ray raus dann Anfang nächsten Jahres. Die bewerben den Titel natürlich klassisch Animoon-mäßig jetzt so voll als Edgy-Ding. So als Porn im Prinzip. Was er offenbar, wie ich jetzt dem Chat und auch Nino entnehmen konnte, gar nicht ist im Verlauf der Zeit. Aber die erste Folge, klar, also ich finde, sie war jetzt nicht so extrem plump, dass jetzt einfach nur darum ging, dass er die ganze Zeit ihr, oh, Titten, und sie so, ah, hier kommt mal meine Titten, irgendwie so drauf war, sondern es wurde schon irgendwie so Nerdtum und Cosplay-Leidenschaft zu einem gewissen Grad rübergebracht. Aber das Ding hat jetzt nur mal einen Titel, mit dem es sich messen muss, nämlich vor 2 Jahren My Dress-Up Darling, was das Ganze sehr, sehr viel feinfühliger angefasst hat als jetzt diese erste Episode. Da hast du natürlich mit My Dress-Up Darling so den Edel-Anime irgendwie so, der halt wirklich von Anfang an das Thema Leidenschaft irgendwie als Zentrum hat. Wo der sich auch mit dem Handwerk des Kostümherstellens beschäftigt, auch in erster Linie. Und das Ding hier, was halt, naja, ich mach Erotik-Cosplay und hab Bock drauf. Was voll okay ist, aber es ist eben so, er wirkt dann halt irgendwie zumindest in der ersten Folge relativ plump.
Der jetzt hier, oder was?
Der jetzt hier, ja.
Oh, das fand ich gut, okay. Ich habe einen komplett anderen Blick an die ganze Geschichte, das muss ich mal dazu sagen, natürlich. Ich kenne auch My Dress-Up Darling tatsächlich auch überhaupt gar nicht. Aber ich habe mir ich habe es mir ehrlicherweise schlimmer vorgestellt. Weil du hast hier, zum einen ist es sehr feinfühlig gewesen, als sie eine Rückblende hatte, wo sie das erste Mal auf einer Convention war und wo sie dann auch gesagt wurde, hey, hier ist eher der Softcore-Bereich, mach dich mal hier lieber vom Acker, komm mal später wieder, wenn du älter bist.
Was aber auch schon zeigt, ne? Also es war offenbar auch so eine Aero-Cosplay-Convention irgendwie, weil so, hier ist der Softcore-Bereich. Also vielleicht sollte das auch einfach die Comic-Cat darstellen und es waren Cosplayerinnen, die halt an einem Stand eben im Pornbereich da Werbung machen im Cosplay für die Dojinji da und das war
aber,
halt
der Softcore-Pornbereich
und ja.
Das finde ich ja aber auch gar nicht mal unbedingt schlimm. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn es da
schlimm ist, bestimmte... Das alles
nicht. Ja, genau. Also nicht, dass das jetzt irgendwie gehatet werden. Also was heißt gehatet? Das wird sowieso nicht. Aber ich finde jetzt nicht so wahnsinnig zu sagen, ey, das ist übelst edgy, weil edgy ist immer dieses so ein bisschen draufgedrückte. Und ich meine, das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, ist der Charakterzug von Renate. Fühlte sich eher so ein bisschen an wie, oh, wir machen mal ein bisschen einen auf naiv. Ich meine, er ist ja jetzt, also der Martin ist ja jetzt nicht so, dass er das unbedingt wollte, ne, und die ganze Zeit so, oh, dies, das, also weiß ich nicht, habe ich schon irgendwie Schlimmeres gesehen? Ja, gut, der Punkt, wo sie dann gestolpert ist und mit, ach meine Güte, er fasst ihre Brüste an, oh, ja, ja, man hätte man sich ehrlicherweise schminken können, aber...
Haben wir auch schon mal schlimmer gesehen, solche Szenen, muss
genau,
ich an der
genau.
Stelle sagen. Die war zumindest jetzt nicht, dass sie jetzt einfach nur rumgekreischt hat und ihm eine geslappt hat oder so, sondern
ja,
war es eigentlich
das ist ja gar nicht. Also sie ist halt sehr naiv, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl,
ich war mir unsicher, ob sie wirklich naiv ist oder ob es tatsächlich ein sie gibt keinen Fick ist. Ich hatte eher das Gefühl, es ist so ein sie gibt keinen Fick.
Dass sie
sobald sie im Cosplay ist,
ja.
Dass sie dann in dem Moment sagt, ich bin der Charakter. Und,
beziehungsweise davor, wenn sie im Umziehen ist, das kenne ich von anderen, also das ist so eine Art, sagen wir mal, naja, Gewohnheit klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber dass es vielleicht so eine Art ist, hey, ich bin jetzt hier Safe Space, das ist alles Cosplay, der Typ davon, da weiß ich, der will sowieso nichts von mir, weil der steht sowieso auf die andere und dann mache ich das jetzt erstmal so.
Würde ich es jetzt auch erstmal interpretieren,
also ja.
dass sie halt sich da sicher fühlt und einfach keinen Fick gibt und ja.
Ihnen ist das natürlich.
Ich fand also, es nicht, dass sie jetzt so krass naiv
schwierig.
Irgendwie überkam. Also ich glaube, das geht ein bisschen.
Ja, das ein oder andere naiv meine ich im Sinne von, dass es sich vielleicht nicht klar ist, was es unter Umständen bei dem Gegenüber unter Umständen auswirken kann. Boah. Was natürlich jetzt nicht bedeuten muss, dass man da unbedingt darauf achten sollte, aber weiß nicht.
Ich fand an erster Linie den männlichen Hauptcharakter, also Martin halt einfach. Sehr nervig. Er ist halt einfach so ein.
Ja.
Er ist irgendwie so ein Unsympath. Er soll, glaube ich, einfach irgendwie so lustig sein als Charakter, so, dass man so sagt, haha, was für ein bekloppter Nerd. Aber ich weiß nicht, in erster Linie war er laut und nervig. Und ein paar Momente, wo er dann so übertriebene Reactions hatte auf gewisse Sachen, waren zwar ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Charakter mehr als eine Folge lang durch aushalte. Ja, solche Szenen, wo er dann halt rausrennt in den Gang und dann während er wegrennt noch irgendwas brüllt oder so, das ist zumindest
ja, okay.
Ein bisschen kleinen Schmunzler wert,
ja.
Sag ich mal.
Aber was ich cool fände, ich meine, einige von aus dem Chat haben natürlich auch schon den Manga gelesen, wahrscheinlich auch ein paar mehr Folgen. Ich fände eine Charakterentwicklung ehrlicherweise ganz cool, dass er dann so langsam, aber sicher mit Renate zusammen dann eine, so eine Art Professionalität anstrebt, fände ich irgendwie.
Das ist ja das, was bei Dress Up Darling dann halt voll im Fokus hat, ne? Also, für dich vielleicht, weil du den Anime nicht kennst, da geht's um einen, da ist der männliche Hauptcharakter, hat überhaupt nichts mit Anime und Cosplay zu tun, der ist ein, der schneidert Kleidung, der designt und schneidert Kleidung für traditionelle japanische Puppen für ein traditionelles Familienunternehmen. Und eine Klassenkameradin von ihm wird darauf aufmerksam und sie ist halt Cosplayerin und sie macht ihn dann zu ihrem persönlichen Schneider sozusagen. Und da entsteht tatsächlich eine nachvollziehbare Love Story zwischen den beiden, die jetzt nicht so super im Fokus ist, weil es tatsächlich da eher ums das Handwerk geht. Aber das ist halt so das Gegenteil von dem Ding hier. Der geht das halt so überhaupt nicht plump an, sondern tatsächlich irgendwie auf einer Ebene, wo das alles sich sehr, sehr realistisch anfühlt und auch die Charaktere sich alle total realistisch anfühlen. Während das hier, naja, ich kann überhaupt nicht sagen, dass diese Charaktere sich hier in irgendeiner Form realistisch anfühlen. Die sind schon zumindest in der ersten Folge sehr darauf ausgelegt, als Schablonen zu dienen für das, was der Anime halt irgendwie an Humor und Porn ausdrücken will.
Naja, wie gesagt, ich fände es ganz cool, wenn das dann halt wirklich so in diese Richtung gehen würde. Ja, geil, lass mal uns professioneller werden und dann, was weiß ich, gewinne ich irgendwelche Cosplay-Wettbewerbe oder was.
Naja, also so wie ich gehört habe, geht es auch so ein bisschen in die Richtung. Wäre wünschenswert. Ist halt bloß jetzt in der ersten Folge halt überhaupt nicht abzusehen. Aber ja, da ist wahrscheinlich wirklich einfach das Problem, dass hier der Manga ursprünglich in eine ganz andere Richtung geplant war und dann der doch eine, in Anführungsstrichen, seriöse Richtung eingeschlagen hat. Und der Anime das halt einfach so runteradaptiert.
Jo.
Ja. Naja, wollen wir mal zu den Zahlen kommen?
Kommen wir mal zu den Zahlen. Und zwar, machen wir nochmal Anime?
Ich muss Zahlen ansagen und dann an dich pingen.
Ah, okay.
Weil Story-Beschreibungsmensch macht Zahlen.
Zahlen.
Und pingt an Mod. Auf ML haben wir eine 7,16 bei 11.012 Bewertungen, stand ist hier der 28.08.2024. Unsere Community gibt eine 5,6 bei 15 Bewertungen. Mitch?
Ich glaube, ich gebe eine 6 von 10.
Oha.
Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, also mich würde es zumindest reizen, mal weiterzuschauen. Natürlich diese ganzen Comedy-Einschläge, geht mir das auf den Zünder, ich sag euch. Aber ich habe einfach die Hoffnung irgendwie, dass es dann in diese Richtung gehen könnte, mit ein bisschen mehr Professionalität und so weiter und so fort. Fände ich irgendwie ganz cool. muss ich gestehen. Da bin ich ein bisschen neugierig drauf. Ich werde das Ding wahrscheinlich sowieso nie weiter gucken, weil ich gar keine Zeit dazu habe, aber was soll's.
Schau mal mein Dress-Up, Darling. Kannst du mit deiner Frau zusammen gucken, würde ihr auch gefallen.
Gabby!
Schöner Pärchen-Anime. Ich bin relativ niedrig eingestiegen in das Ding und dann hat sich meine Bewertung auch immer so ein bisschen leicht nach oben geklettert. Das war gerade sehr gutes Deutsch. Im Laufe der Folge, ich würde jetzt auch am Ende eine 5 von 10 geben. Es war eher noch so eine knappe 5 von 10, weil so überzeugt bin ich von dem Ding nicht. Aber ich fand zumindest, dass er so Nerd-Leidenschaft auf eine... Also das war so diese eine Sache, die ich so nachvollziehbar fand, einigermaßen. So, dass er so Leidenschaft, dieses Brennen für gewisse Nerd-Themen irgendwie ganz, ganz, ganz nett dargestellt hat. Jetzt nicht auf eine Weise, dass jetzt Menschen so im echten Leben das so ausdrucksstark ausdrücken, aber was so in den Leuten vorgeht, sozusagen. Ja, nee, war eigentlich ganz in Ordnung. Das stimmt schon. So, wir kommen zum zweiten Anime für heute. Und zwar zur lustigsten Scheiße aller Zeiten. Nämlich, es ist passiert, Rick and Morty, die Anime. Mitch, was ist deine bisherige Erfahrung mit Rick and Morty?
Ich weiß, dass es immer wieder Referenzen gab in irgendeiner Sitcom.
In irgendeiner Sitcom?
Ja, kam das nicht bei Big Bang Theory immer mal vor? Ich weiß es gerade nicht.
Boah. Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil es älter...
Quatsch, es ist ein Podcast, den ich höre, da kam das immer mal vor. Da haben die immer Referenzen gehabt. Sorry, hat gar nichts mit...
Wahrscheinlich, weil sich Rick in eine Essiggurke verwandelt hat, was die lustigste Scheiße ist, die ich jemals sah.
Ich glaube, ich habe einmal eine Folge gesehen und fand es extrem langweilig.
Die erste?
Nee, weiß ich nicht. Frag mich bitte nicht. Also, das ist ewig her. Oder es kann auch bloß mal ein paar Ausschnitte gewesen sein, wo man sagte, hier, willst du mal gucken? Das ist voll witzig. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist es nicht. Also, es ist wie das Känguru vom hier Dingenskirchen. Wie heißt der Kollege da?
Marc-Uwe Kling?
Ja, genau. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Das ist übelst langweilig. Ich finde das extrem langweilig. Das ist hier bei
Rekord. Aber ich habe auch lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch witzig finden würde, aber anyway, meine Rick and Morty-Erfahrung ist auch so ähnlich wie deine gewesen. Ich habe mal die erste Folge davon gesehen und die Pilotfolge, die wieder vorher erschienen ist. Die fand ich beide übelst kacke und überhaupt nicht witzig. Und damit war das Thema Rick and Morty für mich gegessen. Bis mir dann vor 2 Jahren mal eine Folge gezeigt wurde, irgendwie aus Staffel 2 oder so, glaube ich. Und bei der bin ich 24 Minuten lang gestorben vor Lachen. Die war so großartig lustig, dass für die Leute, die Serie kennen, das war die Folge, in der ohne jetzt was zu spoilern, in dem Haus, in dem der Anime stattfindet, immer mehr Figuren dazukommen, die da nicht sein sollten. Mehr sage ich jetzt mal nicht aus Spoilergründen. Auf jeden Fall, das fand ich absolut großartig und dann habe ich der Serie mal eine legitime Chance gegeben und habe die ersten 2 Staffeln komplett gesehen mittlerweile und muss sagen, größtenteils finde ich sie ziemlich gut. Da ist schon größtenteils echt kreativer und guter Humor drin. Teilweise ein bisschen repetitiv, muss ich sagen, aber ist auch nicht jede Folge ein Banger. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, ein ziemlich großer Freund, nicht Fan, Freund der Serie.
Ich habe das irgendwie gar nicht zugehört.
Von Rick and Morty, geht immer noch darum.
Ja, sorry. Ist das ein Cartoon mehr?
Ist ein Cartoon, ja. Und jetzt ist es ein Anime. Dazu gleich mehr. Also, oder vielleicht auch jetzt gleich. Rick and Morty, die Anime, spielt nämlich zwischen Staffel 5 und 6 der US-Serie. Und in der Serie gibt's ja, das weiß man, wenn man schon eine Folge gesehen hat davon, diverse Paralleluniversen, wo mehrere Ricks und Mortys existieren und auch alle anderen Charaktere, die in der Welt so laufen. Und da gibt's teilweise sehr, sehr wilde Paralleluniversen. Und dieser Anime spielt im Anime-Paralleluniversum. Ja, dazu gab es vorher schon 5 kurze Anime-Episoden, unter anderem von Studio Dean, die in den letzten Jahren immer mal so vereinzelt veröffentlicht wurden. Das waren bloß so kleine 5-Minuten-Dinger. hatten jetzt nichts konkret mit dem zu tun, was wir jetzt hier gleich schauen, aber ja, das war schon mal so ein Sneak Peek sozusagen. Ursprünglich sollte die Serie übrigens auch schon vor einem Jahr erscheinen. Aus irgendwelchen Problemgründen wahrscheinlich jetzt erst ein Jahr später. Ja, lizenziert ist das Ganze von, jetzt kommen wieder drei Firmen. Achtung, Misch, zum einen von Warner TV Comedy.
Da gibt's hoffentlich noch nix.
Denk dir was aus. Wir haben von allen dreien, die jetzt kommen, gibt's noch nichts.
Okay,
also du bist jetzt, okay. Du darfst jetzt ein Pionier sein.
Okay. Was? Warner?
Warner TV Comedy.
Warner TV Comedy.
Das klang schon sehr nach Comedy, muss ich sagen. dann könnt ihr das im linearen TV gucken und dann könnt ihr das noch streamen und zwar bei Sky.
Alter. Was? Warte mal. Scheiße.
Dir was einfallen.
Sky!
Und bei Vodafone.
Vodafone!
Das war eine Tipico-Anspielung.
Okay. Verstanden, aber ist okay.
Nicht? Es gibt Tipico, kennst du vielleicht? Das hat so ein,
ja, aber ich gucke keine Werbung.
Und die Werbung. Nein, das kommt immer bei der Sportschau oder irgendwie, wenn du Sport guckst, und dann kommt dann immer so Tipico! Und wenn du deswegen Vodafone! Finde ich passt super, sind auch drei Silben. Das Ulf und Günther gehen da jedes Mal ab. Die fangen jetzt mittlerweile auch jede Werbung, die, wo Tipico passen könnte, machen die dann den entsprechenden Namen und hauen das genauso raus. Deswegen dachte ich mir so, Vodafone, eigentlich ganz geil.
Mhm. Ja, merkwürdige Lizenznehmer an der Stelle. Aber ja, keine klassischen Anime-Dienste, also, die das Ding hier anbieten.
Verstehe ich noch, aber die anderen beiden, what the fuck?
Ja, also, ja, keine Ahnung. Was auch merkwürdig ist, wo auch die Rick and Morty-Fans super sauer sind, die ganzen Synchronsprecher wurden ausgetauscht, was der Sinn der Serie wohl auch so ein bisschen sein soll, im Sinne von, das ist ein komplett anderes Paralleluniversum, entsprechend haben die alle neue Stimmen. Das wurde auch im englischen Bereich so gemacht, also sowohl die englischen als auch die deutschen Stimmen wurden komplett ausgetauscht. Deshalb gucken wir es jetzt natürlich auf Japanisch.
Na klar.
Studio ist Telekom Animation Film. Die hatten wir letztes Season mit Astronaut und letztes Jahr mit The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse. Als Regisseur haben wir Sano Takashi, der Regisseur von Sengoku Basara als Judge End und Staffel 1 von Tower of God. Ja, ich habe bereits gehört, dass es absolut beschissen sein soll. Von daher gehe ich jetzt natürlich mit negativen Vorannahmen hier rein. Aber mal schauen, vielleicht kann es uns ja überzeugen. Ich glaube es nicht, aber mal gucken. Auf geht's.
Los jetzt.
Um fair zu sein, muss man einen sehr hohen IQ haben, um Rick and Morty zu verstehen. Der Humor ist extrem subtil und ohne ein solides Verständnis der theoretischen Physik werden die meisten Witze an einem typischen Zuschauer vorbeigehen. Außerdem gibt Ricks nihilistische Weltsicht, die geschickt in seine Charakterisierung eingewoben ist. Seine persönliche Philosophie schöpft zum Beispiel stark aus der Literatur von Narodnaya Volja. Die Fans verstehen das. Sie haben die intellektuelle Kapazität, um die Tiefe dieser Witze wirklich zu schätzen und zu erkennen, dass sie nicht nur lustig sind. Sie sagen etwas Tiefgründiges über das Leben aus. Infolgedessen sind Menschen, die Rick und Morty nicht mögen, wirklich Idioten. Natürlich würden sie zum Beispiel den Humor in Ricks existenziellem Catchphrase Wabbelabbedabdab nicht schätzen, der selbst eine kryptische Anspielung auf Turgenius russisches Epos Väter und Söhne ist. Ich schmunzle gerade bei dem Gedanken, wie einer dieser wirrköpfigen Einfallspinsel sich am Kopf kratzt, während Dan Harmons Genie sich auf ihrem Bildschirm entfaltet. Was für Narren, wie ich sie bemitleide. Und ja, übrigens, ich habe tatsächlich ein Rick and Morty Tattoo. Und nein, du darfst es nicht sehen. Es ist nur für die Augen der Damen bestimmt. Und selbst sie müssen erst beweisen, dass ihr IQ maximal 5 Punkte von meinem entfernt ist. Vorzugsweise niedriger.
Alter, hast du gesoffen? Was ist denn jetzt kaputt?
Das war einfach nur die klassische Rick and Morty Copypasta, die ich gerade durch ChatGPT gejagt habe, das auch irgendwie mehrere grammatikalische Fehler da drin hatte. Die habe ich jetzt nicht falsch angesagt, das war ChatGPT. Aber ja.
Was zur Hölle?
Mitch, worum geht's?
Und zwar gab es einen Alien-Überfall. Ja, ihr hört richtig. Weirde Aliens. Der im weiteren Verlauf der kompletten Folge absolut gar keine Relevanz zu haben scheint. Denn die ganze Folge spielt sich in einem VR-Spiel ab, wo Morty wohl gefangen drin ist. Und ich habe auch Google Gemini gefragt, schreibe mir eine Zusammenfassung der ersten Folge Rick and Morty, the Anime. Daraufhin kam die Antwort, es tut mir leid, aber ich kann dir derzeit keine Zusammenfassung der ersten Folge von Rick and Morty, the Anime geben. Das heißt, selbst KIs verstehen diesen.
Ja gut, das liegt halt daran, dass die Folge vor ein paar Tagen erst rauskam und entsprechend.
Nein, Gabby, das liegt daran, dass das einfach ganz weirder Schissel war. Also wie oft dort die Szenerie und das Setting gewechselt hat.
Ja, es sollte halt irgendwie, hat sich dann relativ schnell irgendwann herauskristallisiert, dass, und das wurde auch direkt gesagt, dass das VR-Game, das Morty da spielt, in der ersten Folge durch irgendwelche Probleme im Raumzeit-Kontinuum rumglitscht und Morty da nicht mehr rauskommt und ständig in irgendwelchen alternativen Existenzen landet oder so. Und am Ende retten sie ihn da raus oder so. Es hat halt nichts mit Rick and Morty zu tun. Es ist halt wirklich was komplett Eigenes. Es hat ein ganz anderes Feeling. Es hat irgendwie versucht, melancholisch zu sein, was aber auch nicht wirklich funktioniert, weil wie willst du mit diesen Charakteren, die du aus der Originalserie kennst, was Melancholisches machen? Das ist halt einfach Dumpfick-Comedy die ganze Zeit nur. Und dann hast du halt jetzt diese Charaktere, die auch überhaupt nicht ihre Originalcharaktere repräsentieren, weil sie charakterlich irgendwie völlig anders sind. In erster Linie fällt es schon bei Rick auf, der halt nicht dieses Arschlochverhalten, dieses Assige irgendwie hat aus der Originalserie, sondern einfach nur irgendwie irgendein Dude ist. Ich weiß, ich kann nicht mal so richtig sagen, was sein Charakter darin ist. So, ich habe halt hier keinen Charakter irgendwie wiedererkannt. Und die ganze Folge war auch super merkwürdig aufgebaut. So, also wir haben dann mehrfach zwischendrin gerätselt, ob er jetzt noch in diesem VR-Game drin sein soll oder ob das schon irgendwas anderes darstellen soll. Und hat sich dann relativ schnell herausgestellt, ja, es soll einfach die ganze Zeit dieses VR-Game darstellen, in dem das da irgendwie am Rumglitschen ist. Aber was das uns sagen sollte, was die melancholischen Szenen sollen sein sollen, es ist wohl so, dass das Ding wahrscheinlich wohl irgendwie eine zusammenhängende Story hat. Nicht wie bei Rick und Morty der Originalserie, dass es halt episodisch ist, sondern dass wir hier was haben, was auch diese Folge jetzt wahrscheinlich relevant ist für das, was danach kommt. Aber ich weiß nicht, für wen das ist. Also so Leute, die jetzt die Originalserie nicht kennen, die würden das nicht anfassen, weil warum sollten sie? Es ist ja irgendwie was für Fans und soll irgendwie eine Alternative zum Original darstellen oder so. Und man versteht noch viel weniger, glaube ich, wobei ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Mitch weniger verstanden hat als ich. Ich habe, glaube ich, beide nicht so richtig verstanden, wo das hin soll.
Absolut.
Aber für Fans ist es halt auch nichts, weil das halt einfach nicht Rick and Morty ist. So, vielleicht wenn man ganz, ganz offen ist und sagt so, oh, ich möchte diese Charaktere mal mit komplett anderem Charakter in einem komplett anderen Setting haben, das sich ganz anders anfühlt als das, was ich kenne und irgendwas Ernsthaftes irgendwie erzählt und der ganze Humor halt entfernt wurde, der die Serie eigentlich ausmacht. Aber dann denke ich mir so, warum würde man das wollen? Es gibt ja andere, bessere, ernste Anime oder so, die man stattdessen gucken könnte, die halt nicht die Rick and Morty Charaktere in völlig abgewandelter Form bastardisiert drin haben. Ich verstehe die Existenz von dem Ding nicht. Ich hatte auch keinen Spaß daran. Ich habe eher durchgequält durch die Folge.
Die letzte Szene?
Ja, das war wieder die letzte Szene nach den Credits, war wieder einigermaßen klassisches Rick and Morty mit ein bisschen derbem Humor. Also ein bisschen.
Der derbe Humor, der war komplett weird. Also.
Ja, ja, so mit so einem weirden Humor, so einfach. Da hat man halt so weirde Alien-Viecher gesehen, die ja viel auch den Humor aus der Originalserie ausmachen, aber das hat halt auch nicht funktioniert, weil der Kontext irgendwie nicht so richtig da war und ich weiß nicht, also ich hatte keinen Spaß an der Folge, überhaupt nicht.
Ich auch nicht, fand es extrem langweilig, ich wusste nicht, wo die Story hin will, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich, vielleicht, also, aber selbst als Fan kann ich mir, so wie Gabby es schon sagt, ehrlich gesagt gar nicht mal unbedingt vorstellen, dass es so viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, einen Witz gab es da wohl.
Also
einen
Rick and Morty Fans online sind, was ich so mitbekommen habe, ziemlich einstimmig der Meinung, dass das absolute Scheiße ist. Also, ja, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Ich schätze mal, hier hatte das japanische Produktionsteam wirklich freie Hand, irgendwas zu machen, irgendwie sich auszuleben. Aber ich finde, sie haben sich in die falsche Richtung ausgelebt. Wahrscheinlich hätte man hier vielleicht ein bisschen von amerikanischer Seite die Zügel mehr in die Hand nehmen sollen, weil so ist es halt irgendwie eine japanische Neuinterpretation. Es funktioniert halt nicht. Es ist einfach, es hätte funktionieren können, wenn man es vielleicht an fähige Leute gibt, an Studio Trigger oder so, die wissen, wie man derben Humor irgendwie umsetzt.
Oh yeah.
Weil es sah halt auch nicht gut aus. So, es hat so ein, die Charakterdesigns sind zwar angelehnt an das, was wir aus der Originalserie kennen, aber halt irgendwie detailärmer. Komischerweise. Und in so einem, boah, ich weiß gerade nicht, wie ich den Stil beschreiben soll. So ein Free, der Stil ist so, der erlaubt so Free-Flow-Animation. Man erwartet irgendwie so, dass das Ganze irgendwie so durch die Gegend bounced und sich alles wild verformt und so weiter, weil das diese Charakterdesigns hergeben. Aber das passiert nicht. Es hat super wenig Bewegung. Da passiert nichts auf dem Bild. Es wird nichts gemacht mit diesem allgemeinen Stil. Und du hast dann im, so gesehen, in der Originalserie viel mehr geile Animationen als das, was das Ding hier liefert. Das ist halt einfach.
Ich fand, es sah auch nicht aus wie Anime. Es sah auch nicht aus wie Anime.
Nee, das kommt noch dazu. Also, sie haben zwar irgendwie das Ganze verändert, sie haben das auf limitierte Animationen, wie man es aus Anime auch oft kennt, reduziert, aber dabei extrem reduziert. Und gleichzeitig ist es trotzdem nicht geschafft, das irgendwie in eine Richtung zu lenken, dass es irgendwie animehaft aussieht. Also, ja, auch da wieder Job verfehlt, würde ich sagen.
Schade, würde ich sagen.
Ja.
Schade.
Aber,
na gut.
Naja, es wird ja weiter auch die Originalserie produziert. Von daher gibt es dafür die Fans genug, um ihren hohen IQ beweisen zu können. Kommen wir zu den Zahlen,
Mitch. Genau, das Interessante ist nämlich tatsächlich, es gibt keine MAL-Bewertung, ne?
Ja, no, MAL hat quasi den Titel noch nicht als Anime akzeptiert, werden sie wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja so üblich, dass MAL da mittlerweile sehr nazihaft vorgeht in der Hinsicht. Und
auf jeden Fall, aber Anilist hat eine 4,93 bei 221 Bewertungen und die Community sagt sogar 2,73 bei 15 Bewertungen. Gabby, was sagst denn du?
Ich kann mit dem Ding gar nichts anfangen. Also wirklich nichts. Also ich bin jetzt nicht der größte Rick and Morty Fan, von daher bin ich jetzt nicht irgendwie sauer, was daraus gemacht wurde. Ich habe einfach nur sehr viele Fragezeichen im Kopf und weiß nicht, warum das existiert. Ich gebe eine 1 von 10. Das war für mich nichts. Mitch.
Also, ich weiß nicht, ob es am IQ liegt, aber ich gebe dem ehrlicherweise auch bloß eine 1 von 10. Also, ne, ich habe dir währenddessen, ich musste kurz weg, kurz AFK gehen und ich habe gesagt, Gabby, lass einfach weiterlaufen und ich hätte legitim nichts, aber auch wirklich absolut nichts verpasst.
Du musstest aber die Storybeschreibung machen.
Ja, das genau.
Ist sehr wichtig, dass du alles siehst.
Ja.
Kommen wir schnell zum nächsten Anime rüber. Und zwar ist das, muss ich erstmal in die Liste gucken, hier. Mobukara Hajimaru Tansaku Eiyu Tan im internationalen Titel Nobody's Way Up to an Exploration Hero. Jetzt denkt ihr vielleicht, holy shit, das klingt wie ein Isekai. Ist es nicht. Es ist ein Anime, der in unserer Welt spielt. Aber in unserer Welt mit Dungeons. Es ist Japan plus Dungeons. Wow.
Wow, ich sehe D&Ds.
Ich sehe dumme Gaming-Referenzen.
Ja.
Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light-Novel-Adaption vom Studio Gecko. Die hatten wir
letztes Mal. Nein, bitte nicht.
Die hatten wir letzte Season mit Grandpa and Grandma Turn Young Again. Und
was?
Es geht genau darum. Es geht um zwei Rentner, die plötzlich wieder Jugendliche sind und sich immer noch wie Rentner verhalten. Das ist ein Anime über uns, Mitch.
Absolut, aber absolut. Ich glaube, den möchte ich sehen. Ist der gut?
Also, die erste Folge habe ich nicht so gefühlt, aber Neich meint, der wird deutlich besser und wird dann sogar zum Ende hin ziemlich melancholisch.
Gabby, ich möchte den gucken mit dir.
Oh Gott.
Ach ja.
Ja, machen wir das vielleicht, Günther.
Na, da freue ich mich. Na, dann können wir uns mal wieder treffen, wenn wir ja, mal wieder, ne, dir zum Stricken. Ich muss noch mal Socken stopfen.
Cool. Studio Gecko, ja, die haben den gemacht und letztes Jahr hatten wir von denen unter anderem Tempuru. Der Regisseur ist Kobayashi Tomoki, der Regisseur von Akameka Kill und Remake Our Life. Oh, warte, ich muss das so sagen wie Pro7 Max. Akameka Kill.
Oh nein.
Die haben das in der Werbung so genannt.
Ja, super.
Der Soundtrack ist von Inai Kenji, der Keiji, das ist der Soundtrack-Komponist von Danmachi, vom Index-Movie und von Misfit of Demon King Academy. Und mehr habe ich dazu nicht. Jetzt gibt es noch ein lustiges Wort zum Sonntag von Mitch und dann schauen wir mal rein. Auf geht's.
Hier ist das Wort zum Sonntag. Gabby, was war die Story?
Keine Ahnung, was gerade bei dir zu hören war, weil Discord irgendwie so 95% davon rausgefiltert habe. Ich glaube, es war
Explosionsgeräusch
oder so.
Ja, ich wollte mal wieder eine Explosionsantwort machen. Ich glaube, das hat man bestimmt lange nicht mehr.
Ich meine, es ist okay, auf dem Podcast, im Podcast hört man es ja. Ist ja nur Discord, ja, was es rausgefiltert hat. Außer du verkackst jetzt gleich irgendwie deine Aufnahme oder deine Festplatte macht Probleme oder irgendwie sowas und wir müssen die Discord-Aufnahme verwenden, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Aber das wird natürlich nicht passieren.
Und wenn es nicht wird, wird es halt. Wird.
No. Wird. Es wir schauen geht mal, was um wird. Den Kai. In erster Linie geht es erstmal um den Autor. Ich sehe gerade, der Hauptcharakter heißt Kaito und der Autor nennt sich auch einfach nur Kaito. Das heißt, der hat einen fucking Self-Insert Light Novel geschrieben über sich selbst. Das ist ja richtig Absturz. Das ist ja richtig, also das ist zusätzlicher Absturz zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, dazu gleich mehr, aber das ist ja nochmal extra Absturz. Also der Kai. Kaito, der Autor.
Ich bin Kai der Light Novel und seit Mai bei der Polizei.
Nein, hör auf, keine Kinder. Da! Der Kaito, der Autor, hat sich gedacht, hey, wie wäre es, wenn ich einfach die Story von Danmachi nehme und sie in ein modernes Setting setze? Also habe ich jetzt ein Japan, in dem vor 14 Jahren plötzlich überall Dungeons aufgetaucht sind. Und seit 4 Jahren darf man die betreten, solange man mindestens 15 Jahre alt ist. Und nun betreten Leute die Dungeons, um Zeug zu sammeln. So auch Kai. Kai ist 15 Jahre alt, sieht aus wie Kiriton und hat Asuna als Freundin. Und die will nicht, dass er in die Dungeons geht. Aber er sagt, hey, ich gehe gar nicht in die Dungeons. Ich gehe eigentlich mit meinen Brudis koksen. Und er sagt, Asuna, yo, geil, geh Bier spielen. Und stattdessen geht er eigentlich in Dungeons und besiegt dort Schleime und ist nicht so besonders effektiv daran, weil er nicht so viel drauf hat und auch keine krassen Waffen hat, weil er nicht viel Geld hat und nicht so viel Geld über den Dungeon macht. Plötzlich eines Tages findet er eine Karte, die eigentlich ein Pokéball ist. Aus dem Pokéball kann er einen Pokémon rausholen, was ein kleines Mädchen ist und die hat Götterkräfte wie Donnershock, also effektives wie Pikachu.
Stopp.
Donnerblitz, ja, sie ist ein Pikachu, was schon Donnerblitz gelernt hat. Nun läuft er mit seinem Pikachu rum, den er auch immer wieder in die Karte zurückholen kann. Es funktioniert halt legitim wie ein fucking Pokéball.
Absolut, absolut. Komm zurück!
Und
Pikachu
kann jetzt halt sein Pikachu nutzen, um im Dungeon Fat Moneys zu machen, weil sie hat krasse Kräfte und kann auch Monster aufspüren und so weiter. Und jetzt macht er richtig Zaster im Dungeon.
Wahrscheinlich. Und jetzt wird's richtig wild. Er geht in der nächsten Folge in Stufe 2.
Oh,
ich würde es richtig feiern, wenn in jeder Folge er einfach nur eine Stufe weiter runter geht. Und dann irgendwann stirbt am Ende, weil das übertrieben hat. Und dann ist der Anime sehr vorbei.
Gut, ja. Der Anime hätte auch nach Folge. Der Anime hätte auch vor Folge 1 schon vorbei sein sollen, denn das war wirklich die uninspirierteste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Das stimmt, war ein bisschen übertrieben jetzt, aber es war schon nicht gut. Es sah absolut fürchterlich aus. So am Anfang war noch so, ah, das sieht nicht gut aus, aber kann man vielleicht noch durchgehen lassen. Und mit jeder Minute wurde es signifikant schlimmer. Diese Produktion ist einfach innerhalb von einer Folge maximalst geschmolzen. Und wir reden hier von Studio Gecko, von dem wir letztes Jahr als Studio neu gegründet wurde und den ersten Anime mit One Hit Kill Sister hatte, wo wir dann das Studio noch gelobt haben, dass es wirklich für ihr erstes Projekt richtig krasse Sakuga-Arbeit abgeliefert hat. Und das ist jetzt aus dem Studio geworden nach einem Jahr. Einfach komplett Absturz. Es sieht wirklich richtig erbärmlich kacke aus. Also es ist wirklich so, spätestens ab der Hälfte ist jeder Frame off-Model. Die Gesichter sehen komplett derpy aus und es ist eine Vollkatastrophe. Richtig, richtig Absturz.
Ja, würde ich ehrlich gesagt. Also ich habe nicht viel Ahnung von solchen Sachen, aber ich würde behaupten, da ausnahmsweise habe ich es auch gesehen. Also ich habe richtig gesehen, wie, ich fand das Wort geschmolzen eigentlich am geilsten, wie die Gesichter regelrecht vor unseren Augen geschmolzen sind, ehrlich gesagt. Also, ja,
das ist auch wirklich. Das ist auch tatsächlich jetzt schon ein Fachbegriff. Das haben die 14-Jährigen entschieden auf Twitter.
Ja.
Das ist so der.
Was?
Ja, ist so, die Sakuga-Bubble, die Animations-Bubble auf Twitter, wo sich sehr, sehr viele junge, sehr junge Menschen mittlerweile rein verirrt haben, die so tun, als wären sie Animationsexperten. Die verwenden mittlerweile für alles Melting oder Schmelzen halt irgendwie. Also selbst wenn mal so eine Szene nicht ganz perfekt animiert ist, bei einem Projekt, das ansonsten ziemlich gut produziert ist, ist gleich überall von Schmelzen die Rede, das schmilzt. Diese Sachen hier, die richtig, richtig beschissen aussehen, die gucken die gar nicht erst. Deshalb wissen sie gar nicht, was wirkliche Scheiße ist. Das ist so aktuell das Problem in der Animationsbubble auf Twitter.
Also ich meine, ich habe zwar auch nicht viel Ahnung, wirklich gar nicht viel Ahnung von Animation, aber wow. Okay.
Ja.
Das kann man.
Ja, es war Absturz. Okay. War richtig, das ging gar nicht.
Ich fand halt storytechnisch am Anfang fand ich es gar nicht mehr so schlecht, bis ich dann irgendwann herauskristallisiert hat. Also für mich, wobei das hat es mir ehrlich gesagt schon während des Intros, dass es ein Harem-Anime wird. Und ich schätze mal.
Wird es ein Harem dann, oder werden es einfach ganz viele Pokémons, die er hat?
Ja, aber das ist ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, weil alle Pokémon dort weiblich sind. Also es wird halt wahrscheinlich ein
Katzen-Pokémon-Harem.
Was? Aquana-Ding?
Wait. Du kennst das Aquana-Anime
nicht? Nein, weiß ich vielleicht, aber ich habe es nicht als solches bisher erkannt. Das kannst du mir später dann nochmal sagen. Lass erstmal die Anime
fragen. Ja, ist auch, sprengt, glaube ich, die Sphären dieses Podcasts.
Ich glaube
auch. Also selbst.
Ihr könnt jetzt nicht noch anfangen.
Podcast, selbst mit diesem Podcast ist das zu hart. Es geht um
Aquanas-Stecken.
Es geht um Penis in Aquanas-Stecken.
Ach du Scheiße.
Und da gibt es einen sehr, sehr langen Text dazu, der genau beschreibt, wie kompatibel Aquanas auf genetischer Ebene gegenüber Menschen sind.
Okay.
Ich sage nicht mehr. Es.
Oh, das ist schon wieder so eine Bubble, da will ich überhaupt gar nicht
rein. Mich wundert echt, dass du es nicht kennst. Das ist krass, weil das ist so ein großes Internet-Shitpost-Meme irgendwie, weil es irgendwie jedes Mal irgendwie bei. Oh nein, Aki, du hast es gepostet im Chat. Oh nein.
Ja, das ist.
Ich glaube, es gibt aber nochmal einen längeren Text. Das ist nur die Kurzfassung davon. Oh nein, es gibt auch eine deutsche Fassung auf Reddit davon.
Ja, gucke ich mir dann nochmal an.
Wusstet ihr, dass Aquana hinsichtlich Paarung zwischen einem männlichen Menschen und einem weiblichen Pokémon der ideale Partner ist?
Ja.
Wir haben Mitch wieder ein bisschen zerstört.
Ja, nee, danke dafür. Genug Internet für euch.
Jedes Mal, wenn Mitch als Gast dabei ist, wir haben es wieder mal geschafft. Nee, okay, aber es gibt nichts über diesen Anime zu erzählen, von daher Zeit gut gefüllt. Wolltest du noch irgendwas sagen oder wollen wir zu den Zahlen gehen?
Ey, lass uns zu den Zahlen gehen. Das Ding ist halt.
Das ist uninspirierte Scheiße. Das Einzige, was ich durchgehen lasse, sind die Menüs, weil die anscheinend irgendwelche Augenaugmentierungen oder sowas sind. Auch wenn das auch nicht richtig erklärt wurde, aber kann ich hier in so einem Setting mehr...
Aber das sah ganz gut aus.
Was?
Was sah gut aus? Ich fand, es sah ganz gut aus.
Das Menü?
Ja.
Okay.
Ja, okay, lassen wir das. Und zwar, My Animalist Bewertung liegt bei 5,97 bei 7.395 Bewertenden aktuell. Die Community sagt 4,07 bei aktuell 14 Bewertenden. Gabi, was sagst du denn?
1 von 10. Mitch.
Ich will ihm wenigstens eine Chance geben. Also wegen der Prämisse. Gib mir, ich gebe einen Punkt, weil... Ich finde es ein bisschen schade, dass der so geschmolzen ist. Das ist echt voll unnötig gewesen jetzt. Ich könnte schon wieder heulen, deswegen. Ich habe auch Gefühle.
Du musst den extra Punkt geben, weil es Pokémon enthält. Ich kenne dich doch.
Ich gebe eine 2 von 10.
Was ist eigentlich mit dieser Season los? Ich habe jetzt schon 4-mal eine 1 von 10 diese Season gegeben. Das hat ja sowas von lange nicht mehr. Ich dachte, Anime wäre langsam mal über den Punkt hinaus, dass ich nicht mehr ständig 1 von 10 geben muss. Also entweder bin ich jetzt diese Season so extra grumpy unterwegs oder Anime ist diese Season auch einfach richtig scheiße.
Anime ist, glaube ich, generell schon immer
scheiße. Nein.
Du hast es so mittlerweile über.
Nein. Anime ist momentan richtig gut. Nur diese Season ist scheiße. Was? Nee, wirklich. Also finde ich unironisch. Mir gefällt so viel mehr als mittlerweile. Also, na gut.
Also ich auch. Pokémon Horizont gucke ich manchmal. Ich
dachte, das fandst du doof, weil Ash nicht mehr dabei ist?
Ja, ich guck's halt wegen die Kinders, meine Güte. Außerdem will ich halt alle Pokémon-Folgen sehen.
Finden die Kinders, dass jetzt doof ist, Ash weg ist? Oder sind
denen ist das völlig Bums, glaube ich. Das ist denen völlig egal. Ja. Wobei, ich habe denen jetzt die Pokémon-Hörspiele auf ihre Radios gepackt. Das war cool. Also es gibt die ersten paar, ich glaube die ersten 20 Folgen oder sowas gibt's als Hörspiele.
Ja, cool.
Mit der Ash-Erzählerstimme, der das quasi, mit der Pokémon-Erzählerstimme von damals, ja. Ich hätte mir beinahe für 300 Euro alle CDs außer eine gekauft, aber dann, das habe ich nicht gemacht, ich bin ja nicht dumm. Zumindest nicht so dumm.
Ja.
Ja, nächstes
Anime. Und zwar schauen wir jetzt Tsueto Tsurugi no Vistoria, im internationalen Titel Vistoria Wand and Sword. Ein neuer Harry Potter Anime. Ja, Mitch bringt das alles zurück. So, Mitch hat im Raumzeitkontinuum vorträglich die Anime-Industrie dazu bewegt, diesen Anime zu produzieren. Und jetzt ist plötzlich wieder da und jetzt haben wir plötzlich wieder Harry Potter Anime da. Für die Leute unter euch, die unsere alten Podcasts von vor 10 Jahren oder so nicht gehört haben, Harry Potter Anime haben wir damals Anime genannt, die in einem Magieschulen-Setting spielen und sich sehr von Harry Potter inspirieren lassen. Das waren meistens Light Novel-Adaptionen, ist jetzt hier nicht der Fall. Hier haben wir jetzt eine Manga-Adaption. Es ist wohl auch nicht so ein Ding, ja, dass das Schulsetting einfach nur nutzt, um irgendeinen Harem-Bullshit zu erzählen, sondern es scheint wohl, wie ich gehört habe, legitim so ein bisschen auf Harry Potter-mäßige Magieschule zu gehen. Und soll ziemlich krass produziert sein. Ich habe ein paar Clips schon gesehen, die richtig krasse Animationen hatten, von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das Ding überzeugen kann. Weil so ein bisschen so, ich habe es an so ein paar Stellen so als eines der Highlights dieser Season so mitbekommen. Aber mal schauen. Wir haben ja kein richtiges Highlight dieses Season. Die ist ja so ein bisschen so highlightlos. Das ist uns ja, haben wir ja schon am Anfang der Season festgestellt, dass wir keinen Hype-Titel haben. Anyway, lizenziert das Ganze von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Hier gibt es auch einen Simuldub. Ich glaube, der ist schon gestartet. Der müsste mittlerweile eigentlich gestartet sein. Wie gesagt, eine Manga-Adaption von den beiden Studios Actas und Sunrise. Actas hatten wir letztes Jahr mit Classroom for Heroes und Sunrise letzte Season mit Sandland. Die produzieren das hier unter ihrem Label Bandai Namco Pictures. Hast du gerade bei Sandland gelacht?
Ja, ich fand das irgendwie lustig.
Von Akira Toriyama hier, der ist, kannst du nicht hier den Dragon Ball Dude einfach auslachen.
Ich weiß, wer das ist.
Ja, den Dragon Ball Mann.
Sandland. Hallo, ich mag Sandland.
Ja, das ist der letzte Anime, den er vor seinem Tod produziert hat noch.
Ah, oh, das
also
ist
der, der, komm, das, der, ja, dieses Drehbuch hatte er fertig geschrieben für den Anime und ist dann gestorben. Instant.
Right in the feelings, Alter. Ja. Danke dafür.
Ja.
Aber ich mag Sandland.
Autorin des Manga ist Omori Fujino, die Autorin von Danmachi, wo wir gerade schon dabei waren. Der Manga läuft 2020 und läuft hierzulande seit letztem Jahr auch bei Ultraverse unter dem deutschen Titel Vistoria Zauberstab und Schwert. Als Regisseur haben wir Yoshihara Tatsuya, der Regisseur von Monstermädchen und Black Clover. Ja, dann let's go.
Wir freuen uns.
Als Harry die alte große Halle betrat, fiel ihm auf, dass sein Zauberstab ein bisschen zu weit nach oben ragte. Und dabei stellte er fest, dass er seinen Zauberstab doch eigentlich im Gemeinschaftsraum vergessen hatte. Was war dann der Zauberstab in seiner Hose? Mitch, hast du für uns die Antwort?
Dieser Zauberstab war
Penis. Verstehst du? Weil da sagt man auch manchmal Zauberstab.
Ja, weil Cock und so. Ja,
ja, ich mit weiß.
Schwung
und,
geht's.
Und Wand, ich hab keine Ahnung.
Was?
Doch. Feier ja diese Antwort,
brauchst Alter. Legitim nur die Harry Potter-Geschichte nacherzählen.
Und ja, ist richtig. Und zwar haben wir einen Zauberschüler, der im Prinzip nichts drauf hat, außer allen Leuten auf die Fresse zu hauen. Und das macht er auch mit sehr, sehr viel Freude. Er ist ein ziemlich schlechter Schüler. Sein Name ist Harry Potter. Er ist allerdings ein Squib, würde ich zumindest behaupten. Und wie gesagt, kann halt nicht so wirklich zaubern, sondern haut halt mit seinem Schwert irgendwie alles um. Warum auch immer gibt es ganz viele Dungeons und auch ganz viele Ebenen in diesen Dungeons. Und dort können die Leute sozusagen ja trainieren oder, nee, Credits holen. Ja, genau, wie beim Studium, wie so richtig beim Studium.
Oder und wir haben auch Professors.
Ja, wahrscheinlich. Aber, wobei, aber die sind ja persönlich. Die sind ja persönlich.
Die persönlichen Hauspunkte.
Wir haben Professor Snape, wir haben Professor McGonagall, wir haben bestimmt auch noch irgendwo einen Grumpy Hausmeister und eventuell kommt Fresh Dumbledore auch noch mit vor. Wir haben eine rothaarige Hermine, ganz toll. Wir haben Draco Malfoy, der aufs Maul bekommt. Wir haben Reverse Ron, Bad, nee, wie war das? Evil Ron, genau. Und Evil Ron wird während der Folge dann irgendwann von Harry Potter gerettet, weil die es halt einfach mal übertrieben haben und verkackt haben, was ich ja irgendwie ganz witzig finde an der Stelle. Und jetzt merken dann plötzlich alle, wow, der hat ja doch was drauf, wir freuen uns voll, er ist doch nicht der Magier, den wir wollen. Und ja, Kristall sagt, es kommen im Grunde kaum Harry Potter Figuren vor. Nein, das stimmt so nicht.
Du lügst, das war 1:1 Hogwarts.
Absolut. Hogwarts ist auch rund.
Ja, wir überinterpretieren hier sehr viel und müssen ja auch hier sehr viele Umwege gehen, indem wir sagen, ja, ja, das ist nicht Ron, das ist Evil Ron und das ist McGonagall als Mann und so. Aber ja. Harry Potter.
Im Prinzip ist es Harry Potter.
Aber ja.
Naja, und wir haben noch eine Kindheitsfreundin, die in einem sehr hohen Turm, der wie ein Penis aussieht, haust.
Das ist jetzt, warte, wie ordnen wir die ein? Das ist, Dudley als Mädchen nein, und nicht in, nein, ohne Inzest.
Nein, das ist schon Ginny, ja? Die,
also, und, ja, aber schon und, von früher kennt.
Genau, die ist nicht von dem Erben von Slytherin in die Kanalisation gebracht worden, sondern in den Turm.
Und hat sich selber in den Turm gebracht, weil sie richtig so mega fette Skills hat.
Na Moment, Ginny hat sich ja im weitesten Sinne auch selber in den Turm gebracht, indem sie immer weiter in das Tagebuch reingeschrieben hat, was natürlich.
Aber sie hatte keine krassen Skills und so und deshalb.
Naja, sie ist halt nix.
Wir müssen uns schon sehr viel verbiegen hier, wir sind sehr am Rudern hier auf jeden Fall. Das bei dem
Quatsch, ich finde, wir sind lore-technisch super also, unterwegs.
Es ist jetzt vielleicht also nicht so 1:1 Harry Potter wie Reign of the Seven
Spellblade
letztes Jahr. Aber ist schon, also die haben das schon von der Nazi-Schlampe John K. Rowling, oh, haben sie schon ganz gut gecopy-pastet. Hey, sorry, aber habe ich nicht recht? Ich habe doch recht.
Darauf antworte ich dir jetzt nicht.
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Ding, muss ich sagen. Ich hatte so ein paar Probleme mit dieser ersten Folge. Ich hatte aber auch, muss aber auch sagen, ein paar Sachen haben mir sehr gut gefallen. In erster Linie, ihr habt ja vielleicht bei der Storybeschreibung gerade schon gehört, so, es erinnert so ein bisschen an Mashle, wo es ja auch um den Hauptcharakter ging, der an eine Zauberschule kam, die tatsächlich Hogwarts parodiert hatte, offiziell. Alle können zaubern, nur er nicht. Und er hat aber mega fette Kraft in seinen Fäusten und boxt einfach alles weg. Das klang auf dem Papier richtig lustig. Ich hatte im Vorfeld übelst Bock auf Mashle, hatte ich damals im Podcast, glaube ich, auch erzählt. Und dann war die erste Folge extrem enttäuschend. Hatte super unlustigen Humor sah nicht besonders gut aus und war auch irgendwie sehr, sehr langweilig aufgebaut. Hier muss ich jetzt sagen, hier wurde gar nicht erst versucht, irgendwie eine Art von Humor oder sowas reinzubringen. Das Ding ist eine ernste Fantasy-Story. Will auch gar nicht versuchen, irgendwie witzig zu sein oder so. Von daher gibt es dieses Problem nicht, dass der overpowerte Kraftprotz-Charakter jetzt hier irgendwie in lustige Situationen reinkommt oder so, weil die Situationen sind im Prinzip ernst, was auch völlig in Ordnung ist. Das passt ins Setting rein und so weiter. Das war für mich okay so. Hauptding, was am besten war in der Folge, war einfach, es sieht großartig aus. Also hatte super krasse Animationen, durchgängig. Also wir reden nicht nur von krassen Kampfanimationen. Ich rede auch davon, dass wirklich jede Szene, auch ruhige Szenen, mit ein bisschen Character-Acting super viel Animation drin hatte. Also Charaktere bewegen sich konstant. Da ist einfach konstante Animation drin. War es nicht dieses Sparsame wie bei den meisten Anime, dass du halt einfach Talking Heads hast und nichts bewegt sich, sondern hier ist konstante Bewegung drin. Charaktere gestikulieren beim Sprechen. Auch etwas, was man bei Anime super selten sieht. Hier hast du einfach konstant, aber in vielen Szenen einfach Gestiken, Mimik und Gestik einfach drin beim Sprechen. Also ist schon eine super hochwertige Produktion. Ich bin mal sehr gespannt, ob es diese Qualität halten kann, wie ich so gehört habe, bis jetzt tatsächlich schon. Zumindest zum Großteil. Aber das war schon mega impressive. Hätte ich jetzt nicht erwartet von Actas und Sunrise. Ich meine, sind beides Studios, die durchaus gute Qualität abliefern können. Aber hier haben sie anscheinend wirklich mal das Beste der Besten, die Besten der Besten irgendwie zusammengeholt, die beiden Studios zu bieten haben oder was sie so an Connections haben, um hier wirklich was krasses herbeizuzaubern. Zaubern. Was ich halt nicht so toll fand, und das ist wahrscheinlich so ein Fable der Autorin, was sie unbedingt da wieder mit reinbringen wollte, was aber irgendwie nicht so richtig passt, ist dieses Videospiel-Dungeon-System. War jetzt in der ersten Folge noch nicht störend, aber ich kann mir vorstellen, dass es störend werden kann.
Ich habe jetzt immer wieder im Chat gelesen, die meinen, das ist irgendwie Danmachi mit Zauberern.
Weil Danmachi ist ja von derselben Autorin die hat in Danmachi, da geht es halt auch um dieses Dungeons besuchen und so weiter, nur in der mittelalterlichen Fantasy-Welt ohne Hogwarts. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sie sich als Autorin mit diesem Setting irgendwie wohl. Einfach Kämpfe in Dungeons auszulagern. Aber das schränkt natürlich übelst ein. Das ist so, du hast so diese Fantasy-Welt, hast so dieses Hogwarts, diese riesengroße Zauberschule mit einem riesengroßen Gelände, wo man halt auch Open Air einfach sehr viel unterbringen könnte. Und stattdessen wird es offenbar wieder größtenteils in Dungeons ausgelagert, so jegliche Konflikte. Und die Dungeons sehen halt dann wieder auch nicht so spannend aus, weil es halt einfach nur Höhlen sind, die wie jede andere Höhle aussieht. Da muss man an der Stelle mal sagen, hier, jetzt haben wir gerade hier ein schönes World of Warcraft Add-on, ein neues, das sich in einem Made in Abyss Setting befindet, wo man immer tiefer in eine Höhlenwelt abtaucht und in den Höhlen auch noch weitere Höhlen hat. Und die sind alle super kreativ gestaltet und super liebevoll und so weiter. Und dann sehe ich das hier. Diesen Anime, der eigentlich animationstechnisch total hochwertig produziert ist, aber in seinen Höhlenhintergründen einfach null Kreativität drin hat. Und gerade schon erwähnt, Made in Abyss selber hat ja auch diese Kreativität in einem Höhlensetting, auch wenn die Höhle da ein bisschen mehr als nur eine Höhle ist. Aber ich weiß nicht, ob das dann in den weiteren Ebenen dieses Dungeons dann vielleicht noch mehr zu sehen gibt oder so. Vielleicht spielt der Dungeon auch gar nicht so eine krasse Rolle, aber ich würde es fast vermuten bei der Autorin. Aber ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen skeptisch so was diesen Teil betrifft.
vielleicht ist es ja auch erstmal nur so ein bisschen so Mittel zum Zweck, weil die erste Folge dafür, dass man wieder sagt, oh, der Hauptcharakter, eigentlich ist er ja ganz gut, weil der gehört ja dann doch zur Schule. Weiß nicht, das hätte man vielleicht auch über ein paar mehr Folgen strecken können. Jetzt nicht so wahnsinnig viel oder eine ganze Staffel oder irgendwas, aber doch schon, dass man später vielleicht zeigt, dass er doch ein bisschen was auf dem Kasten hat und den erstmal richtig schön ins Loch fallen lassen. Und die Dungeons wirken so ein bisschen wie Mittel zum Zweck, so nach dem Motto, okay, das ist euer Level-System, in Anführungsstrichen. Da macht ihr eure Praxis, was ich ja jetzt prinzipiell gar nicht mal so schlecht finde, weil es so ein bisschen Art abgeschlossener Raum ist. Ja, und vielleicht kommen die auch gar nicht mehr so häufig vor dann, weil was wollen die jetzt noch tiefer? Im Prinzip haben die ja dann, keine Ahnung, es wird ja jetzt kein Slice of Life Hogwarts-Schul-Setting-Gedöns werden über die Dauer.
Ja, also im Chat wird auch geschrieben, im Dalmachi gibt es deutlich mehr Dungeon. Also von daher, ja, vielleicht wird es gar nicht so sehr zum Zentrum, aber mich hat es halt so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen komisch angefühlt, weil es sich so seltsam reingequetscht gefühlt hat, so in die erste Folge. Generell hat die erste Folge super viel erzählt. Also ich hätte mir auch ehrlich gesagt ein bisschen langsamer gewünscht und dann hätte man vielleicht mal so eine 60 oder 90 Minuten Folge draus machen sollen aus der ersten. Das wäre jetzt natürlich für uns im Podcast ungünstig gewesen und im Stream, weil wir dann heute nicht so viel, über nicht so viel geredet hätten. Aber ich glaube, dem Narrativ hätte es gut getan, hier einfach die erste Folge länger zu machen und ein bisschen gemütlicher zu erzählen, weil die war schon sehr gerusht. Also wir hatten kaum irgendwie einen Aufbau, sondern wir wurden direkt in das Zauberschulen-Setting reingeworfen. Das war jetzt zwar irgendwie nicht, ich fand, das war jetzt nicht schlecht erzählt in der ersten Folge. Also alles, was irgendwie relevant war, wurde so im Laufe der Zeit, während wir die Charaktere kennengelernt haben, mit reingeworfen. Von daher, das war zumindest ja relativ geschickt erzählt, so was man bei vielen ersten Folgen
nicht sagen kann. Aber warum den Flashback jetzt schon mit der Tante da? Also ich weiß nicht.
Ja, der wollte, glaube ich, alles Relevante irgendwie in der ersten Folge schon unterbringen. Also alles, was man wissen soll.
Genau.
Und da hat sich das fast so ein bisschen trailerhaft teilweise angefühlt.
Ja, genau, genau.
Und deshalb denke ich so, das hätte ein bisschen Entschleunigung gebraucht. Und wenn es nur eine Doppelfolge ist, hätte dem schon viel mehr gut getan, viel mehr gut getan, ja. viel guter getan.
ja.
Aber so, also wie gesagt, war keine schlechte erste Folge. Mir hat die schon Spaß gemacht. Das Tempo hat irgendwie auch dafür gesorgt, dass man halt jetzt nicht irgendwie, dass da keine Langeweile oder so aufgekommen ist. Aber wäre es vielleicht auch sonst nicht, weil das Setting gibt ganz gut was her. Wir haben großartige Animationen. Wir haben einen großartigen Soundtrack übrigens. Den hatte ich noch nicht erwähnt vorhin. Habe ich das Fenster schon wieder geschlossen. Der Soundtrack ist von Hayashi Yuki, der Komponist des My Hero Academia Soundtracks. Der hat ja auch ganz schön was drauf und der hat hier wirklich gut abgeliefert in der ersten Folge. Ja, also ich sag mal, ich habe da schon Bock auf das Ding, bin an ein paar Stellen ein bisschen skeptisch, aber ist keine so krasse Skepsis.
Ja.
Ansonsten, stimmt, die Charakterdesigns wollte ich noch erwähnen. Fand ich ganz interessant. Es scheint ein Titel zu sein, der sehr, sehr offensiv alle Zielgruppen irgendwie ansprechen möchte, besonders auf Geschlechterbasis. Also wir haben halt hier männliche Charakterdesigns, die sehr so auf Pretty Boy gemacht sind, wie man es so öfter eher so in Anime sieht, die jetzt sich eher an ein weibliches Publikum richten. Wir haben weibliche Charaktere, die ja ziemlich detailliert und halt cute irgendwie designt sind, was man eher in einem Anime für eine männliche Zielgruppe erwarten würde. So haben wir das hier irgendwie kombiniert. Alle sind irgendwie pretty und also fühlt sich jetzt nicht so an wie so Danmachi war ja ganz klar Zielgruppe männlich. Hier haben wir jetzt einfach etwas, was alle ansprechen möchte. Was jetzt grundsätzlich ein Trend im Anime-Bereich ist, ne? Aber hier fällt es vom Charakterdesign her ziemlich deutlich auf, muss ich sagen.
Ja,
im Chat wird gerade geschrieben, Anime hat endlich die Gacha-Erfolgsformel kopiert. Kann man so sagen, ja. Guti, wir kommen zu den Zahlen, würde ich sagen.
Wir kommen zu den Zahlen. Wo sind die Zahlen? Hallo, Zahlen! Zahlen, Zahlen, Zahlen. Einen Moment, bitte. Bitte warten. Mhm. Und zwar, My Animalist sagt 7,84 bei 26.500 Bewertungen. Oh, krass, okay. Die Community sagt 5,58 bei 12 Bewertungen aktuell. Gabby, was sagst du?
Ich würde mal ganz mutig mit einer 7 von 10 einsteigen.
Ui.
Also, kann natürlich noch schlechter werden. Und
da du so viel Vorbehalte hast, wundert mich das gerade.
Ja, okay. Aber ich fand es dann halt in jeder Hinsicht dann doch so kompetent produziert, dass es so über die Schwächen so ein bisschen drüber hinweg
schaut.
Bumsen konnte. von daher, ja, vorsichtige 7 von 10, aber ich kann mir vorstellen, dass der ganz, ganz gut wird. Und wenn ich so generell so die Meinungen sehe online, dann bin ich da einigermaßen guter Dinge. Mitch.
Ich gebe eine 6 von 10. Ich weiß noch nicht, also ja, die Folge war mir zu ich finde dein Wort, deine Bezeichnung von, das ist mir irgendwie zu trailerhaft. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut tatsächlich. Von daher hat die erste Folge mich noch nicht gecatcht, ist aber zumindest so weit, dass man sagen könnte, oh Mensch, du eine zweite, kann man sich unter Umständen vielleicht sogar antun. Wer weiß.
Ja. Wir haben schon, Nino hat schon vor einiger Zeit entschieden, dass wir den an einem Wochenende durchballern. Kannst du dich uns dann ja anschließen, wenn wir das dann irgendwann mal machen? In einem halben Jahr oder so.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nächster Titel und letzter für heute und zwar Rising Impact, lizenziert von Netflix.
Muss ich mir da was ausdenken?
Oder? Nee, haben wir schon.
Okay.
Pass auf, wir haben ja hier gerade eine Regie dabei, die kann dir das ja ins Ohr flüstern und dann kannst du es nachsprechen.
Regie, können Sie mir das kurz mal? Ah, okay, alles klar, gut, okay, Achtung. Netflix, Leute.
Wunderschön. Eine Manga-Adaption von Lay Deuce, die hatten wir letztes Jahr mit Tomo-chan is a Girl und 2022 unter anderem mit Funfair of Adolescence. Der Manga ist von Suzuki Nakaba, das ist der Autor von Seven Deadly Sins und lief von 1998 bis 2002 in 17 Bänden, also uralt, seit 22 Jahren schon abgeschlossen, das Ding. Fragt man sich natürlich, warum wurde das jetzt produziert? Naja, wegen Netflix, weil Netflix mit Seven Deadly Sins, glaube ich, ihren erfolgreichsten Anime überhaupt hatte. Und jetzt einfach wahrscheinlich sich gesagt hat, naja, wenn das eine gut läuft von dem Autor, dann wird wahrscheinlich auch dieser komische Golf-Anime, Golf-Manga gut laufen, wenn wir den als Anime adaptieren lassen. Ja, und so ist das geschehen. Ein Golf-Manga, den niemand kennt, von 1998, jetzt als Anime. Regisseur ist Namba Hitoshi, der Regisseur von Gosick und Golden Kamuy. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Schauen wir mal, was wird.
Was wird? Gabby steht am Tee und hat die Chance, mit einem guten Schlag das Grün zu erreichen. Die Entfernung beträgt ungefähr 107 Meter. Das Publikum ist gespannt, ob er das Paar halten kann. Sein vorheriger Schlag war ein Traum, aber Golf ist bekanntlich ein Spiel der kleinen Fehler. Wir drücken die Daumen. Was für ein Schlag von Gabby. Ein perfekter Draw, der den Ball direkt auf das Grün befördert. Das Publikum tobt. Mit diesem Schlag hat er sich sicherlich ein paar Plätze nach vorne geschoben. Wirklich ein sehr spannender Wettkampf. Und wir hören jetzt ein Interview. Gabby, wie geht es dir danach?
Oh, schön 3 über Paar, ne? Haben wir geschafft.
Ja, sicherlich. Auf jeden Fall, es war ein sehr verdienter Birdie im letzten Loch, definitiv. Der Ball hat sich sehr gut ins Loch hinuntergesenkt und hervorragende Position, würde ich sagen. Also damit hast du eigentlich alle Löcher super gemeistert. Herzlichen Glückwunsch zur goldenen Ananas.
Ja, aber woran hat es gelegen? Fragt man sich natürlich am Ende, woran es gelegen hat, ne?
Woran es gelegen hat, genau, braucht man sich ja jedes Mal.
Nee, fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
Woran
hat es gelegen? Braucht man sich natürlich jetzt am Ende immer, woran es gelegen hat, ne? Woran es gelegen hat, das fragt man sich schon immer, woran es gelegen hat, ne? Woran hat es immer gelegen, ne?
Woran hat es denn nur gelegen?
Woran hat es gelegen,
ne? Das ist die Frage, ne? No? So, schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Wir freuen uns über eine schöne Zusammenfassung der Storybeschreibung von dir.
Mhm. Blackie, was hast du gerade hier? Also ich kommuniziere gerade mit Blackie im Chat und in der Regie. Was hast du mit drei über Parfum-Problem? Ich bin Golfprofi, ich habe ganz viel Golf-Anime geguckt.
Falsch, das war bestimmt falsch.
Nein, sagt man so, ist korrekt. Ich hab Birdie Wing geschaut für 24 Folgen Golf-Anime letztes Jahr. Nee, kein Scheiß, habe ich wirklich
nicht. Ja, kann ja sein.
Ich bin jetzt Golfprofi. Das ist super schlecht. Ja, das wollte ich vielleicht damit aussagen.
Schade, da habe ich dir jetzt aber so schön hier mit Google Gemini gerade was vorgelesen und jetzt...
Habe ich mir schon fast gedacht.
Ja, denkst du, ich denke mir sowas selber aus, ich habe von Golf gar keine Ahnung.
Ja. Ja, es geht um Golf in...
wirklich?
In, wie heißt das Ding? Rising Impact.
Oh nein.
Nein, komm. Jetzt mal hier.
Hast du dich gerade selber geschlagen?
Ich habe einfach in die Hände geklatscht gerade.
Ach so, warum das denn?
Es geht um die Katrin. Die Katrin ist Profigolferin und sagt sich, so, genug gerulert. Ich mache jetzt erstmal eine schöne Pause und zwar in Fukushima, weil das Kernkraftwerk ist noch nicht hochgegangen. Jetzt kann man hier schön noch abchillen hier, weil wir sind gerade mal im Jahr 1998. Gesagt, getan. Die Katrin fährt nach Fukushima in irgend so ein Kackdorf und dort in diesem Kackdorf trifft sie in einem Wald auf einen kleinen 10-jährigen Jungen. Und zwar Nein. Gustav. Gustav, wolltest du einen anderen Namen? Möchtest du einen anderen
ja.
Namen?
Ja, nö. Das könnte datenschutzrechtlich schwierig werden, weil ich kenne jemanden, die heißt, also, na egal, später. Mach Gustav. Nö, Gustav ist super. Okay,
gut, nehmen wir Gustav. Gut. Gustav ist ein kleiner Junge, der gerne auf Bälle schlägt. Oh, ist ihm egal, womit und auf welche Bälle, Hauptsache möglichst weite Schläge. Und er möchte gerne den Ball am weitesten schlagen, wie es nur irgendwie geht. Sein aktueller Fokus ist Baseball, weil damit kann man den Ball schon richtig weit wegkanten. Schön durch die Gegend pfeffern. Und Katrin sieht in ihm irgendwie aus irgendeinem Grund Potenzial und sagt, Digga, willst du nicht mal Golf probieren? Dann kannst du den Ball noch viel weiter scheppern. Und Gustav sagt, ja, Diggi, let's go. Und dann holt dann er zum Golf aus
schallert den
Ball einmal komplett ins Nirvana. Und Katrin sagt, holy shit, der hat ja offenbar echt so ein bisschen Skill. Oder Potenzial zumindest, sehr viel Skill zu haben. Und so nimmt sie Gustav unter ihre Fittiche und sagt, let's go. Wir machen dich zum Hypergolfer 5000. Und dann wirst du deine Shokugeki Blue Bullet schießen und 9001 Birdies machen.
Aber, das muss ich dazu sagen, in Tokio.
In Tokio, ja.
Zumindest wurde gesagt.
Komm mal, weil er lebt nämlich mit seinem Kaktor Opa noch in Fukushima zusammen. Muss er jetzt wegziehen nach Tokio, um dort Golf zu spielen und bei der Yakuza anzuheuern als Auftragsmörder mit 10.
Für Golf mit Golfschläger. Man nannte ihn auch.
Ja, wer Birdie Wing gesehen hat, der weiß Golf Yakuza.
Was?
Richtig.
Okay.
Und dann wirst du halt einfach auch erschossen, wenn du verlierst. So läuft's im Golf.
Du, ich weiß natürlich nicht, was du jetzt schon wieder. Also, weiß nicht, hast du mal Golf gespielt?
Ich habe Birdie Wing geschaut. Ich kenne mich aus im Golf. Im
Underground. Also ich hab Golf gespielt. Ne? Also auf der Wii.
Pass auf.
Auf der Switch.
Ja, komm, das ist doch. Du weißt doch, ey, echtes Golf. Pass auf, in Birdie Wing, erste Folge gleich. Da wird Bahnhofsgolf gespielt. Zug kommt angerollt. Und während er noch fährt, wird der Golfball durch den Zug, durch die Mitte durchgeschossen. Also genau, um genau diese Lücke knapp zu treffen vom anfahrenden Güterzug. Dann das Loch zu treffen. So funktioniert Golf.
Klar. Ja. Ist jedem bekannt, der Olympia geguckt hat, logisch.
Genau.
Ist ein Ding, klar.
Ja. Und wenn du halt richtig gut bist, dann hast du die Shokugeki Rainbow Blue Bullet. Das ist, wenn du dem Ball einen Trall gibst, sodass er sich mit Lichtgeschwindigkeit um sich selber dreht und dabei durch Bäume komplett durchschießt, einfach so, als wären sie keine Hindernisse und die einfach fällt.
So funktioniert das. Ja, so, okay, alles klar.
Weil der so einen extrem Selbstfall mit Lichtgeschwindigkeit einfach ballert, der die Bäume einfach weg, die wissen gar nicht, ob sie überhaupt auch existieren oder nicht existieren, so Quantenphysik-mäßig.
Ah, okay. Also ja. ein paar gehen durch und ein paar nicht, sozusagen.
Genau, über paar. So, aber soll nicht um Birdie Wing gehen, sondern um Rising Impact. Wie fandst du den denn?
Ey, ganz ehrlich, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht.
Ich weiß auch, warum du den nicht schlecht fandest.
Ja, ne, das hat halt diese Vibes, ich will dir alle Bälle.
Das hat halt diese 1998er Vibes. Das ist halt ein fucking Manga von 1998 und du merkst diesem Anime das absolut an, dass das halt 1998 ist. Das hätte so auf RTL 2 damals auch laufen können, vielleicht mit etwas schlechteren Produktionswerten, aber ansonsten alles gleich.
Aber ich hätte den komplett gefeiert und ich feiere den ehrlich gesagt auch so. Ich dachte, ich finde Golf wirklich so extrem, glaube ich, eine der langweiligsten Sportarten neben Tour de France, Fahrradfahren oder sowas. Aber der Anime hat es mir irgendwie angetan und der Typi ist halt auch irgendwie sehr, wie soll ich sagen, der trägt die Zunge, ein Herz auf der Zunge, wie man so schön sagt, ne? Weil der halt trägt einfach
seine Zunge auf der Niere.
Genau, und hat dort jetzt eine Zyste abgeleckt, weil war mal wieder dran. Oh. Genau. Und irgendwie fand ich das, weiß nicht, hat mich halt komplett gecatcht. Weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein komplettes 90er-Opfer, also Golfopfer garantiert nicht, aber 90er-Opfer definitiv. Also, weiß nicht, vielleicht gibt's den Manga irgendwo in der Bibliothek und ich gucke mir den auf jeden Fall auch nochmal an. Finde ich grandios. Irgendwie. Was sagst du? Also es gab auch nichts, die kannte den, sie soll 21 sein, er ist 10, habe ich das richtig im Blick? Ja, genau.
Ja.
Das heißt, er war ja vorher 2, also 8 Jahre davor, dann die sah aber nicht aus wie 21 minus 8, 13, nur Backe. Ja, die sah aber nicht aus wie 13, dann als sie dieses erste Mal getroffen haben, lassen wir den 5 gewesen sein, seine Haut, vielleicht hinter war sie 16, aber selbst das nicht, die sah halt gleich aus.
Kann ich mit, immer nicht aus mitreden, wie 21. Weil ich glaube, bei der Szene war ich entweder gerade unaufmerksam oder habe mir gerade meinen Döner-Teller geholt.
Ja, auf jeden Fall war sie halt damals genauso
als ja, ich war glaube, halt ja, 1, das 2 Anime so aus. Ich war in einem Dönerladen und habe mir einen Döner
ja, natürlich. Von daher, aber trotzdem, irgendwie finde ich das ganz cool. Und der ist natürlich, wird garantiert der absolute Oberpro. Und dann vielleicht cool fände ich es, jeder kriegt noch so seinen eigenen besonderen Schlag. Also wie bei Captain Tsubasa, jeder seinen Tigerschuss und der Falkenschuss und
oder
so Scheiß.
Shokugeki Blue Bullet.
Ja, genau, Shokugeki Blue Bullet. Ist das ernsthaft ein
so heißt Schuss? So heißt der super Schuss bei Birdie Wing von der Hauptcharakterin ist Shokugeki Blue Bullet und dann upgradet sie ihn im Laufe der Serie und der wird immer krasser und dann ist am Ende irgendwie Shokugeki Rainbow Blue Bullet irgendwas anderes noch dran und weil sie ihre von ihrem Vater, der Profigolfer war, aktivieren sich die Gene in ihr drinne irgendwie, als sie sich erinnert und dann bekommst du Golf-Superkräfte und das ist großartig, großartige Serie. So muss ein Golf-Anime sein.
Ja, das Grandiose ist ja aber auch natürlich, dass warum kann der das so gut? Ja, keiner weiß es warum und warum, weil er seit er wahrscheinlich 5 ist, Bäume fällt mit einer Axt. Das ist einfach grandios. Oh, geil. Deswegen macht er das. Und jetzt trainiert er ständig mit seinem und hat schon blutige mit dem Schläger und hat schon blutige Hände und so eine Geschichten. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat er mich komplett abgeholt, wo ich Golf wirklich abgrundtief hasse, weil es einfach so scheiße langweilig ist. Aber also Anime würde ich mir das Ding tatsächlich gönnen. Ja.
Hm. Ja. Okay. Ich hab nichts dazu zu sagen. Wir können zu den Zahlen kommen, wenn du
möchtest. Och, Gebü, Mensch.
Ja, sorry, ich schwäche jetzt gerade ein bisschen.
Du schwächest, dann machen wir mal hier.
Kann ich immer 100% geben, manchmal sind es nur 99.
Ist es ja auch in Ordnung. So, My Anime List sagt 7,50 bei 4043 Bewertungen. Community sagt immerhin 4,22, doch nicht bei 99 Bewertungen, nie im Leben.
Ich weiß auch nicht, ich glaube, es sind 9.
Das
1, 2, 3, 4, 5, 6, also, 8, 9 sind 9 Bewertungen. Ja, es ist spät, es ist nach 0 Uhr, die Leute sind eingeschlafen. Wir haben 9 Bewertungen, keine 99. Wäre cool, wenn wir 99 hätten, aber dafür müsst ihr mal bei uns im Stream vorbeikommen, jeden Donnerstag um 19:30 Uhr. hier live dabei sein und einfach mit dem Chat bei uns im Discord nach Hammerhorn.net am Start sein. Let's go.
Yo. So. Ja, Gabby spielt auch 3 über Paar, der hat wahrscheinlich gar keine Ahnung. Gabby, was ist deine Bewertung?
Ich bin gerade völlig verwirrt, weil wir das, glaube ich, andersrum hätten machen müssen, weil du...
Ja, ist jetzt scheißegal, mach los jetzt.
Ich gebe eine 4 von 10. Er hatte das Herz auf der Niere, aber ich war trotzdem jetzt nicht super begeistert von dem Ding. Mitch.
Ich gebe eine 7. 7,5.
Holy shit, ey. 0,5 gibt's hier nicht. Ich muss 7 oder 8 sagen.
Hä, du hast doch gesagt, 0,5 gibt's.
Nein, 0,5 gibt's nur bei uns im Bonus-Content bei den finalen Bewertungen. Bei den Ersteindrücken machen wir kein 0,5. Nee, machen wir gar nicht. Mitch, die Regeln haben wir gemeinsam damals 2012 festgelegt. Da wird daran halt tun.
Das kannst du vergessen, das haben wir überhaupt nie gemacht.
Doch, wir haben nie eine 0,5-Bewertung gemacht.
Du hast gesagt, es gibt eine 0,5-Bewertung, weil man kann das bei Anilis mittlerweile
eintragen. Nein, aber nur bei den Finalen, man kann doch nicht, 5,5 ist doch viel zu spezifisch für eine erste Folge, für den Ersteindruck. Dann kannst du doch nicht eine 0,5 geben. Das ist doch Irrsinn.
Das ist doch Irrsinn.
Hör mal auf,
also jetzt so gibst du eine
7 oder was?
Ich gebe eine 7, ist es okay. Gut.
Alles klar.
Keine Komma-Bewertung, ist aber bei euch
wirklich.
Ey, also, schlimm.
So, darf ich noch Bonus-Content machen? Ich habe einen Anime oder
wie? Ja, dann scheißegal, wenn du das hinkriegst, mach doch.
Okay. Dann war das der Hauptteil, juhu. Jetzt gibt's noch Bonus-Content. Ich habe einen Anime abgeschlossen und zwar Haibane Renmei von 2002, ein 22 Jahre alter Anime. Ich bin ganz weit gekrochen in die Vergangenheit und habe diesen Titel gesehen, den ich tatsächlich, ich glaube, seit 2010 oder seit 14 Jahren auf meiner Plan-to-Watch-Liste hatte und jetzt ist er nicht mehr von auf Plan-to-Watch, sondern auf Completed. Ich war positiv überrascht. Ich wusste nicht so richtig, was ich von dem Ding halten soll. Ich wusste, es geht um Engel. Ich wusste, es ist irgendwie so Engel-Slice of Life oder so und mehr wusste ich im Prinzip nicht. Das klingt erstmal irgendwie merkwürdig. Was es am Ende war Sora no Voto. Und zwar ziemlich genau das gleiche. Und ich habe dann, nachdem ich das geschaut habe, gemerkt, okay, das war der Anime, der Sora no Voto inspiriert hat, das 8 Jahre später produziert wurde. Gott, Sora no Voto einfach auf 14 Jahre her, ey, das musst du dir mal überlegen.
Alter, ich habe was ich dir gesagt habe, ich habe hier Augustus im Auftrag des Kaisers eine PC-CD-ROM wiedergefunden und in derselben Kiste, wo du es gerade sagst, war tatsächlich eine Sora no Voto CD mit den Folgen und den dem Soundtrack. Aber ich glaube, das Ding ist
noch gebrannt damals oder was?
Ja, das ist komplett im Arsch, glaube ich.
Holy shit.
Aber ja, die habe ich noch gefunden.
Ja, was die beiden Serien so ähnlich macht, irgendwie, ist vor allem das Setting. Also, du hast
Panzer und Engel.
Nee, Panzer gab es da nicht bei Haibane Renmei, aber du hast so ein Setting, das so isoliert irgendwie ist von der Außenwelt, wo irgendwie was passiert ist und du nicht so richtig greifen kannst, was da passiert ist. Und im Laufe der Serie wird so ein bisschen die Lore der Welt aufgedeckt, in der das spielt. Ich weiß bis jetzt nicht so richtig, ob das ein Afterlife darstellen sollte bei Haibane Renmei am Ende oder ob das eine tatsächlich physisch existierende Ort darstellen soll. Weil wir haben hier eine Welt, die offenbar irgendwo in der Luft schwebt. Das ist einfach eine große Stadt, die von einer Mauer umringt ist. Und,
die Mauer Maria.
Genau, so ein bisschen Attack on Titan mäßig. Und niemand darf die Mauer überqueren. Innerhalb der Mauern leben aber Engel und Menschen und Halbengel. Also,
weil die Engel
lebendige, normale Menschen. Das heißt irgendwie, es kann ja nicht so richtig Afterlife sein, weil legitim einfach normale Menschen da leben und ihrem Alltag nachgehen und dieses Dorf da drinnen so ein Selbstversorgerdorf ist und jeder hat so seinen Teil dazu beizutragen, in diesem Dorf alles am Laufen zu halten und so. Und das hat wirklich, also auch da so voll sofort diese Sora no Voto Vibes. Du hast so dieses Mädel, das irgendwie auch exakt genauso aussieht wie die Hauptcharakterin von Sora no Voto. Die kommt als Engel, landet sie plötzlich in dieser Welt, wird aus einem Kokon herausgeboren und ist dann als Engel dort in dieser Welt. und hat absolut keinen Plan, wie sie dorthin kommt. Und dann stellt sich heraus, nachdem sie dann mit anderen Engeln redet und so, dass die alle keinen Plan haben, wie sie da dorthin gekommen sind und sich null daran erinnern können an ihre Zeit, bevor sie da gelandet sind in dieser Welt. Und so haben wir so ein bisschen so ein Mysterium, was die alle so ein bisschen versuchen rauszufinden, so was war deren Vergangenheit und was nie so richtig rausgefunden wird und so. Es ist alles sehr, sehr schwammig und so. Also du musst dir da sehr viel im Kopf selber zusammenpuzzeln, was auch so ein bisschen einer meiner Kritikpunkte ist, weil ich fand es teilweise ein bisschen zu schwammig. Aber im Grunde genommen hat so genau diesen Aufbau von einem Sora no Woto. Du hast so Slice-of-Life-Szenen, du lernst so dieses Dorf kennen und die Leute, die in dem Dorf leben, hast so ein bisschen Flashbacks zu den anderen Charakteren, die schon länger dort sind. Und nach relativ kurzer Zeit gibt es plötzlich so einen Tonal Shift. Das wird plötzlich total dramatisch und es kommen plötzlich so Existenzängste irgendwie dazu und sehr viel hinterfragen, warum sind wir hier, wer sind wir, was soll das alles und kommen wir hier jeweils wieder weg und was passiert, wenn wir hier weg sind, sind wir dann tot und was ist das überhaupt für ein Leben hier, was ist das für eine Welt und so weiter. Und das kriecht sich so langsam in die Story rein. So, das kommt, da hast du immer mal so ein paar Momente, wo dann so ein bisschen, wo es dann plötzlich düster wird und es geht schon in der ersten Folge eigentlich los. Die gibt schon so ein bisschen so Sneak Peek drauf, obwohl es am Anfang so total Slice of Life-ig alles so ist. Aber du hast schon gleich in der ersten Folge wachsen der Hauptcharaktere ihre Flügel und die kommen halt nicht, die wachsen nicht so langsam raus, sondern die platzen gorig aus dem Rücken raus. Unter übelsten Schmerzen hast du dann plötzlich so eine Horrorszene gleich in der ersten Folge drin, irgendwie so diese Flügel rausplatzen. Aber das Ding ist kein Horror-Anime in irgendeiner Form irgendwie. Das hat keine krassen Momente, die irgendwie in irgendeiner Form verstören könnten, ist eher sowas Existenzielles irgendwie, so ein existenzieller Horror, so ein irgendwie sowas eher Philosophisches und so. Und davon hätte ich mir von allem ein bisschen mehr gewünscht. Mir war es am Ende dann doch ein bisschen zu viel Slice of Life. Das ist ein Problem, das Sora no Woto auch zum Teil hatte, aber ich fand, das hat's mit mehr Atmosphäre ein bisschen wieder ausgeglichen und hat ein bisschen mehr Lore gehabt, während hier alles doch sehr offen gelassen wurde, auch wenn es am Ende einen ganz coolen finalen Arc im Prinzip gab, der das auch recht zufriedenstellend gelöst hat. Aber so im Grunde genommen, ja, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Lore gewünscht. So, vielleicht hätten sie dem Ding auch so 2-3 Folgen mehr irgendwie gut getan. Dann wäre es zwar eine krumme Zahl gewesen, so hatten wir jetzt hier eine normale 13-Episoden-Serie. Aber ja, war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Hat sich super chillig angefühlt beim Schauen, auch echt, wenn es dann mal ein bisschen ernster wurde, war ich trotzdem irgendwie in so einem Chill irgendwie drinne. Und ja, es ist echt empfehlenswert. Sieht nur blöderweise aus wie Arsch. Es ist,
ist halt alt.
Es ist, nicht nur wegen des Alters, es ist einfach, jede Folge ist in ein anderes Studio geoutsourced. Teilweise gab es da wahrscheinlich irgendwie, es ist halt 2002 so, Anfangszeit der Digitalproduktion, ist sowieso alles ein bisschen problematisch, sieht es aus. Dann kommt es dazu, dass einige Folgen, die an einige gewisse Studios, also an ein bestimmtes Studio geoutsourced wurden, die kamen anscheinend irgendwie in 240p, wurden die irgendwie geliefert, wahrscheinlich weil die Internetverbindung nicht schnell genug war oder irgend sowas. Und dann hast du plötzlich zwischendrin Folgen, die wirklich sehr, 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 sehr blurry und detailarm sind. Obwohl das Ding generell schon sehr blurry und detailarm ist. Das gibt's zwar in Deutschland auf Blu-ray, gibt auch eine deutsche Synchro, die fand ich auch sehr gut, auch besonders für die Zeit damals, also echt angenehm mit der Synchro. Aber erwartet auf der Blu-ray keine Blu-ray-Qualität. Das Ding ist qualitativ wirklich, also Absturz, so optisch gesehen. Ich habe mir dann einen eigenen KI-Upscale gemacht von der DVD, der deutlich besser aussah. Aber da kommt keiner von euch ran, Elle Badge.
Ich habe gerade bei MyAnilist, bei Anilist drauf geguckt und da ist tatsächlich ein Vorschlag, was ähnlich ist Sora no Woto und Shinse Kaiori.
Ja, trifft es beides ziemlich gut.
Also das sind jetzt die beiden Animes, die ich jetzt kenne. Das andere sind halt andere.
Aber genau die beiden, die haben sich, denke ich, da echt so ein bisschen Inspiration geholt von Haibane Renmei. Ich gebe am Ende eine 7,5 von 10. Ich war so am Überlegen, es gibt, wird es eine 8, aber wie gesagt, wir haben so ein paar Sachen einfach, waren wir nicht genug. Trotzdem, absolute Empfehlung für das Ding. Es ist super chilliges Ding, wenn ihr Bock auf sowas habt, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Oder war ich auf jeden Fall positiv überrascht. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht geschaut. Mitch, hast du irgendwas in den letzten 5 Jahren abgeschlossen?
Anime-mäßig nicht, aber ich habe eine andere Serie, eine Realfilmserie habe ich gesehen.
Dann hast du diesen, dann aber nur ein Wort.
Schaut euch die Serie The Chosen an. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
Ich glaube, du hast das beim letzten Mal schon erwähnt. Ist das das Jesus-Ding? Das kann sein.
Ja, genau.
Dann hast du es schon, ich glaube, 3-mal schon erwähnt.
Dann erwähne ich es gerne nochmal.
Ja, schön wieder missionieren hier, ne?
Na klar. Was sein muss, muss sein. Okay, Problem.
Okay. Ja, dann sind wir heute durch. Vielen Dank, Mitch, dass du mir Gesellschaft geleistet hast.
Na, gerne. Wenn's mal wieder... Für dich habe ich das WoW-Spielen hinten angestellt. Das möchte ich jetzt mal hier das ganz ist klar.
Herz allerliebst, das freut
Na,
mich.
Na klar, wenn es mal wieder passt.
Nö. Ja, nun sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächstes Mal. Und dann hoffentlich sogar nächstes Mal pünktlich, weil ich dann hoffentlich aufgeholt habe mit dem Podcast-Schnitt. Jetzt aber wirklich. Ja, dann. Für sie und jetzt gibt es nochmal Mitch. Mitch kann sich jetzt nochmal selber anmoderieren für seine Abmod.
Ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte gerne meine Geschwister grüßen an dieser Stelle und mich selbst jetzt nochmal hören. Danke dafür.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag
ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.